Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie ganz herzlich zu der digitalen Sitzung des Stadtrates vom 12.07.21 begrüßen. Das ist die Fortsetzung der Stadtratssitzung vom 29.06.21. Ich eröffne die Sitzung des Stadtrates mit Datum vom 30.06.21, wurde elektronisch zur Sitzung eingeladen. Die Bekanntmachung erschien am 6.07.21 in der Rathauszeitung. Damit ist form- und fristgerecht eingeladen. Der Durchführung einer digitalen Sitzung wurde im Vorfeld mit dem erforderlichen Quorum von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder zugestimmt. Es gab 49 Zustimmungen. Ich darf alle Anwesenden zur heutigen Sitzung ganz herzlich begrüßen. Entschuldigt fehlen die Ratsmitglieder Frau Mock und Herr Gleisner. Ich stelle fest, dass wir beschlussfähig sind. Als Videokonferenzsystem nutzen wir wieder Jitsi. Zur Abstimmung und Anmeldung der Redebeiträge wird Open Slides genutzt. Daher meine Bitte an alle Ratsmitglieder, melden Sie Open Slides an. Ich möchte an dieser Stelle gemäß § 22 Absatz 4 der Gemeindeordnung auf die Verpflichtung jedes Ratsmitgliedes hinweisen, vor der Beratung oder Entscheidung über einen Beratungsgegenstand mitzuteilen, ob bezüglich seiner Person ein Ausschließungsgrund vorliegt oder Tatsachen für das Vorliegen eines solchen Grundes sprechen. Ich weise darauf hin, dass die heutige Sitzung im offenen Kanal während des öffentlichen Teils übertragen wird und frage Sie, ob Sie damit einverstanden sind, dass gegebenenfalls Foto- oder Videoaufnahmen sowie Übertragungen durch sonstige Private gefertigt werden dürfen, und bitte hier um Ihre erste Zustimmung.
Vierzig. 42.
Schließe die Abstimmung bei 42 Stimmen. Wir haben, also 45 haben sich jetzt noch gemeldet, 45 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen, damit einstimmig, vielen Dank. Dann frage ich Sie, ich weise darauf hin, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird. Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die nicht öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und dass die Aufzeichnungen der öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzung darüber hinaus für Archivzwecke aufbewahrt werden. Und bitte auch hier um Ihre Zustimmung. Ich schließe die Abstimmung bei 47 Stimmen. 47 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, einstimmig, vielen Dank. Zum Informationen zur Tagesordnung, zum Top 4 Neubau einer öffentlichen Toilette Christophstraße, Ecke Christophstraße, Rinder-Tanz-Straße, Porta Nigra Platz Trier, Baubeschluss, außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 100 der Gemeindeordnung im Finanzhaushalt 2021 liegt Ihnen ein Änderungsantrag der Linksfraktion vor. Und zum Top 10 Grundstücksangelegenheit, Drucksache 257 aus 21, liegt Ihnen ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Gibt es Ihrerseits noch Anmerkungen oder Änderungswünsche zur Tagesordnung? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir in die Tagesordnung einsteigen. Wir kommen zum Top 1, Mitteilung des Oberbürgermeisters. Hatten wir keine. Top 2 ist die Vorlage 219 aus 2021, Städtebauförderungsprogramm Sozialer Zusammenhalt, ehemalige soziale Stadt Trier West, Abriss des Gebäudes Dächern Engelhaus. Ich sehe Herrn Dahm, der sich gemeldet hat zum Sprechen. Dann haben Sie das Wort, weil ich sonst noch niemanden sehe. Herr Dahm, bitteschön.
Entschuldigung, ich war zu schnell. Ich wollte mich zum nächsten Tagesordnungspunkt melden.
Na gut, aber dann habe ich keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt. Dann würde ich Sie bitten, hierüber abzustimmen. Ich schließe die Abstimmung bei 48 Stimmen.
49.
Es haben 49 Personen mit Ja gestimmt und niemand mit Nein. Das ist ein einstimmiges Ergebnis. Vielen Dank. Wir kämen dann zum Top 3. Vorübergehende Herrichtung zweier Kita-Gruppen am Standort Medertschule. Baubeschluss. Das ist die Vorlage 234 aus 2021. Hier sehe ich jetzt Gerd Dahm auf der Redeliste. Sie haben das Wort. Herr Dahm?
Frau Bürgermeisterin, ich bin immer noch zu früh. Ich war zwischendurch mal abgestürzt. Ich möchte zum Punkt Toilette etwas sagen.
Okay, dann passe ich noch mal auf. Dann schaue ich noch mal auf die Redeliste. Dann habe ich niemand auf der Redeliste zu diesem Tagesordnungspunkt. Dann bitte ich hier um Ihr Votum. Herr Köhler, wollten Sie zu diesem Tagesordnungspunkt sprechen? Wir sind jetzt in der Abstimmung.
Nein, wollte ich nicht. Weiß nicht, wie das kommt.
51.
Dann schließe ich die Abstimmung bei 51 Stimmen. Wir haben 49 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen bei 52 gültigen Stimmen, eine Enthaltung und damit ist der Vorlage zugestimmt. Vielen Dank. Wir kommen dann zum Top 4. Ich glaube, jetzt will Herr Dahm auch sprechen. Neubau einer öffentlichen Toilette, Christophstraße, Ecke Christophstraße, Rinder, Tanzstraße. Das ist die Vorlage 276 aus 2021. Dann eröffne ich mal die Redeliste. Frau Bengert ist als erstes dran. Bitte schön.
Ich würde dem Herrn Johann den Vortritt lassen, da sie der von den Linken der Änderungsantrag gekommen ist.
Gut. Gut. Dann machen wir das so. Herr Johann, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin angekommen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, beziehungsweise sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Stadtverstand, liebe Kolleginnen, liebe Zuschauerinnen. Grundsätzlich begrüßt die Linksfraktion die Installation von neuen öffentlichen und barrierefreien Toiletten in der Innenstadt. Es fehlen saubere öffentliche Toiletten in der Stadt. Das haben Stadtrat und Verwaltung erkannt. Es wurde eigens ein Arbeitskreis gebildet und es wurden gute Vorschläge erarbeitet, wo öffentliche Toiletten in der Stadt zu errichten sind und wie Toiletten in der Stadt ausgestattet sein müssen. Allerdings sind wir über die Genese dieser Vorlage etwas verwundert. Im Rahmen der Diskussion in den Fachausschüssen wurde uns eine Kostenrechnung vorgelegt, wie hoch die Investitionskosten und Betriebskosten unserer Toilette sein werden. Diesem Aufwand wurde dann ein Ertrag gegenübergestellt. Die einzige angenommene Einnahmequelle ist demnach der Preis für die Benutzung. Dann wurden zwei Varianten vorgestellt. Eine ging von einem Preis von 50 Cent aus, die andere wurde mit 1 Euro angesetzt. Es wurde festgestellt, dass die teure Variante bei den gleichen angenommenen Nutzerzahlen satte 850 Euro pro Jahr in den Stadthaushalt spülen, während die andere Variante ca. 14.000 Euro kosten würde. In der anschließenden Diskussion wurde dann über das Projekt gesprochen, über die zusätzliche Attraktivität der Innenstadt und viele weitere von uns unterstützte positive Aspekte wurden genannt. Kann das sein, dass wir uns auf einer mit vielen anderen bespickten Kostenrechnung auf einen Preis von 1 Euro pro Toilettenbenutzung festlegen? Die Erhöhung der Attraktivität in der Innenstadt, der Zugewinn an Infrastruktur, die Erhöhung an Lebensqualität durch öffentliche Toiletten müssen aus Sicht der Linksfraktion auf der Ertragsseite einer solchen Kostenrechnung ebenfalls auftauchen. Außerdem wird bei den Betriebskosten angenommen, dass lediglich eine Reinigung der Toiletten am Tag ausreichend wäre, da sich die Toiletten, zumindest die Sitzgelegenheiten, selbst reinigen würden. Und dass die Zahl der Reinigungen möglicherweise auch noch reduziert werden könne. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde meine Verwunderung von einer Fassungslosigkeit verdrängt. Glaubt man allen Ernstes, dass Toiletten, die nur einmal am Tag gereinigt werden, einen Preis pro Nutzung von rund 1 Euro rechtfertigen? Auch eine automatische Toilettenreinigung entbehrt ja nicht der Kontrolle der Wirksamkeit einer automatischen Reinigung. Und das kennt man auch von Raststätten, wo an Autobahnraststätten, an öffentlichen Toiletten in anderen Städten. Das ist ein bekanntes Problem. Zudem kann es auch passieren, dass viele Menschen die neuen Toiletten auch deshalb nicht nutzen, weil keine 100 Meter weiter Hecken, Bäume und Gestrüpp warten. Zudem kann man in den meisten Kneipen in der Innenstadt Toiletten ohne Gebühr oder nur gegen einen geringen Obolus als nicht verzehrender Gast benutzen, was ja auch von der rheinland-pfälzischen Gaststättenverordnung vorgesehen ist. Die gesamte Diskussion zu den öffentlichen Toiletten lässt mich etwas ratlos zurück. Was sagt also über den Zustand einer Gesellschaft aus, in der neben dem Gesundheitswesen, der Altenpflege und auch die Verrichtung eines grundlegenden Bedürfnisses zur Sanierung derer Kassen herangezogen wird? Wie weit haben uns die neoliberalen Ideologien seit Ronald Reagan schon gebracht? Wofür bezahlen wir eigentlich Steuern? Und wie erklärt man das, diesen Preis der City-Initiative, während die Kosten für das Park in der Stadt schon, wie schon so oft beantragt, ausgesetzt werden sollen, werden gleichzeitig die Kosten für die Notdurft in der Stadt auf 1 Euro festgelegt. Und in derselben Stadtratssitzung wird beantragt, dass wir die Special Olympics hospitieren wollen. Inklusion ist doch mehr als barrierefreie Toiletten. Über den römischen Kaiser Vespasian, der zur Rettung der römischen Staatskasse eine Latrinensteuer eingeführt hat, wurde mittlerweile nach unserem Artikel in der Rathauszeitung und im Artikel im Volksfreund schon berichtet. Nun gehört hier nicht mehr zum römischen Reich und wir haben auch keinen Kaiser mehr. Wir bekommen eine satte Förderung zur Innenstadtentwicklung. Auch wenn der Fördergeber nicht einen verschwindend kleinen Teil der Fördersumme für öffentlichen Toiletten vorsieht, so denken wir, der Attraktivitätsgewinn sollte es uns wert sein. In Anbetracht der vielen Zeit, die diese Stadtratssitzung schon gekostet hat, nur noch 3 Sätze. Aus Sicht der Linksfraktion sind saubere, ansehnliche öffentliche Toiletten eine vergleichsweise einfache, günstige und nachhaltige Möglichkeit, die Attraktivität der Innenstadt zu erhöhen. Grundsätzlich hätte man den Eintrittspreis gar nicht in der Vorlage einbringen müssen, da es sich um einen Baubeschluss handelt. Wir beantragen, den Preis für die Nutzung der Toiletten in der Vorlage auf 0 zu setzen. Gleichzeitig erwarten wir gerade in Pandemiezeiten, dass die Frequenz zur Kontrolle der Reinigung der Toiletten deutlich erhöht wird. Wir bitten um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort kurzfristig an Herrn Ludwig, der zu dieser Problematik sich äußern möchte.
Ja, jetzt geht's. Ja, meine Damen und Herren, wir haben diese Frage nach dem Toilettenpreis im Ausschuss ausführlich diskutiert und wir hatten das Ganze auch nochmal geprüft. Wir kriegen eine Förderung und wir hängen in der Förderung bei, da haben wir die Auflage, eine ortsübliche Gebühr zu nehmen und ich denke 50 Cent ist momentan das Ortsübliche. Wir liefern hier allerdings einen Standard, den wir absolut noch nicht haben mit der selbstreinigen Toilette, die wird immer ausgesprüht. Und im Ausschuss war man ganz klar der Meinung, dass das ein absolut ortsüblicher Preis ist und dass man dort wirklich dann diese Selbstreinigung wirklich eine saubere Toilette bekommt und dass das auch ein Wert ist, der dem Ganzen von 1 Euro entsprechen würde. Wir können das gerne mal prüfen, man kann über die Höhe diskutieren, ob 50 Cent oder 1 Euro, aber Ausschuss klar gesagt, ein Euro ist das, was angemessen ist und null, das zahlen alles wir, das ist ja Betriebskosten und denken Sie an unseren Haushalt, das gehört auch einfach dazu zur Wahrheit.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Dann mache ich mal weiter auf der Redeliste, das ist Frau Bengert.
12 Kilo Toilettenpapier, liebe Kolleginnen, verbraucht der Durchschnittseuropäer pro Jahr. Ich höre mich doppelt. Hören Sie mich auch doppelt oder ist da alles in Ordnung?
Sie schallen.
Wirklich doppelt. Okay.
Soweit ich das sehen kann, haben Sie das Mikro nicht angeschaltet. Aber jetzt höre ich Sie zwar. Versuchen Sie es nochmal.
Hallo, hallo?
Wir hören Sie etwas gedämpft, aber wir hören Sie.
Gut, das ist ja besser, als wenn es doppelt klingt. 12 Kilo Toilettenpapier, liebe Kolleginnen, verbraucht der Durchschnittseuropäer pro Jahr. Das entspricht 134 Rollen, 800 Platz oder einer Strecke von 3700 Metern. Das sind nur drei Funfacts zum Thema Toilettengang. Dass es im zentralen Innenstadtbereich auf einer wesentlich kürzeren Strecke von rund 450 Metern keine barrierefreie Toilette gibt, ist leider kein Funfact. Uns allen ist vermutlich auch das goldene Klo auf dem Hausmarkt noch ein guter Erinnerung, aber es ist nicht ganz öffentlich.
Ich weiß jetzt auch nicht, woran es liegt. Vorher war es besser.
Ja, und auch das würde Sie jetzt besser halten.
Es ist besser, auf jeden Fall. Und alle anderen sollten Mikro auch ausmachen, auch im Rathaus.
Im Rathaus haben wir es aus. Versuchen Sie es nochmal.
Soll ich dann nochmal von ganz von vorne anfangen?
Jetzt ist es gut.
Okay, perfekt. Ja, also, wer es nicht mitbekommen hat, 12 Kilo Toilettenpapier, liebe Kolleginnen, verbraucht der Durchschnittseuropäer pro Jahr. Das entspricht ungefähr 134 Rollen oder einer Strecke von 3700 Metern. Das sind allein nur drei Funfacts zum Thema Toilettengang. Dass es im zentralen Innenstadtbereich auf einer wesentlich kürzeren Strecke von nur 450 Metern keine barrierefreie Toilette gibt, ist leider kein Funfact. Und uns allen ist vermutlich auch noch gut, dass goldene Klo auf dem Hauptmarkt in Erinnerung, das halt auf genau diesen Missstand aufmerksam gemacht hat. Diese Situation zu verbessern, war damals unser Anliegen, als wir 2018 den Antrag auf eine barrierefreie Toilette damals im Brunnenhof gestellt haben. Der daraufhin im Ausschuss entstandene Arbeitskreis öffentliche Toiletten sowie das Toilettenkonzept sind ja allseits bekannt. Die Toilette an der Ecke Rindertanz-Christophstraße ist nun der erste Schritt in diesem Konzept und erhöht eben nicht nur allein das Angebot öffentlicher Toiletten generell in Trier, sondern schließt halt insbesondere für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen eine Lücke im Umfeld der Porta Nigra. Dem Ganzen folgt dann hoffentlich im nächsten Jahr die Netzwerkerweiterung im Bereich des Hauptmarktes und ich vertraue da auch drauf, dass das alles nach Plan verlaufen wird, denn dort gibt es ebenso keine passende und erreichbare Gelegenheit. Das Netz muss ganz klar weit ausgebaut werden, daran herrscht ja kein Zweifel, damit halt auch einfach die Attraktivität in der Innenstadt weiter gesteigert wird. Zum Antrag der Linken möchte ich gar nicht so viel sagen. Diese Fragen wurden alle im Arbeitskreis besprochen, insbesondere auch die Punkte Nutzungsentgelt, auch die weiterhin die kostenfreie Nutzung für Personen mit Euroschlüssel, sowie auch die Möglichkeit, die Kontroll- und Reinigungsintervalle, falls sich herausstellen sollte, dass das Selbstreinigende nicht ausreichen wird, bei Bedarf halt auch noch zu erhöhen. Und soweit ich mich erinnere, wurde halt dieses Konzept, in dem das dann auch alles erwähnt wurde, auch einheitlich hier verabschiedet. Wir sind uns ja auch, glaube ich, alle einig, dass diese Toiletten einen wichtigen Beitrag in Sachen Barrierefreiheit leistet und auch dafür sorgt, dass ja die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse dann besser befriedigt werden können im öffentlichen Raum und daher diese Toilette und auch das Konzept einen Mehrwert sowohl für die BürgerInnen als auch die BesucherInnen in der Stadt darstellt. Wir stimmen der Vorlage daher selbstverständlich zu und den Änderungsantrag lehnen wir ab.
Vielen Dank, Frau Bengert. Dann habe ich jetzt Herrn Schneider.
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe leider keine Funfacts gesammelt und ich werde in meinem Beitrag auch nicht den Bogen zur Kritik am Neoliberalismus und Vespasian schlagen, sondern ich werde einfach sagen, dass wir als FDP-Fraktion dem gerne zustimmen, dass wir uns freuen, dass diese ja, langwierige Geschichte hier jetzt in Gang kommt und hier die Toilettenanlage da der Christophstraße letztendlich bekommen und es dann hoffentlich auch bald in diesem Sinne weitergeht. Dazu wurde ja auch lange gearbeitet. Wir werden dem Antrag der Linksfraktion nicht zustimmen. Wir halten es ganz grundsätzlich einfach schon aufgrund der des Schutzes vor Vandalismus etc. für gegeben, dass man da zumindest den Obolus von einem Euro entrichten sollte. Und ich sage es mal so, wenn es wirklich dringend ist, dann ist der eine Euro, denke ich, auch in Ordnung. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Schneider. Dann habe ich Herrn Alwin Schmitz, Hans-Alwin Schmitz.
Frau Bürgermeisterin, verehrte Ratsmitglieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem guten Stadtbild gehören selbstverständlich auch unsere Toiletten und auch die Sauberkeit dieser Toiletten. Ich weiß noch gut, ich gehöre dem Rat schon etwas länger an, dass wir 1994 mit unserer damaligen UBM uns dafür eingesetzt hatten. Es gab sehr viele Informationen aus der Öffentlichkeit, die sich darüber beschwert haben. Jeder erinnert sich noch an diese öffentliche Urinale, dessen Standort man bereits von weitem riechen konnte und dessen Benutzung man nur im äußersten Notfall in Anspruch nahm. Auch öffentliche Toiletten wurden damals, wenn irgend möglich, natürlich gemieden. Die Toiletten oder die Qualität der Toiletten hat sich natürlich jetzt leicht verbessert. Aber die Verhaltensweisen sind bis heute fast gleich geblieben, man meidet sie. Mit dem Bau einer vollautomatischen Anlage, wie sie nun im Bereich der Christophstraße, Rinnertanstraße geplant wurde, wird eine neue Qualität oder ein neuer Qualitätsstandard erreicht. Ich denke, künftige Benutzer, die erstmals die Toilette benutzen und mit gerümpfter Nase den Raum betreten, werden vermutlich staunend und kopfschüttelnd nach der Benutzung nach außen treten und erstaunt sein über die Qualität einer solchen Toilette. Das ist schon eine ganz andere Liga. Von daher ist natürlich auch eine entsprechende Benutzungsgebühr auch ganz klar berechtigt. Ich denke, da ist der Bürger grundsätzlich gerne dazu bereit, einen solchen Beitrag zu leisten, wenn er eine saubere Toilette vorfindet. Und da bin ich natürlich auch schon bei dem Änderungsantrag von der Fraktion Die Linken. Wie kann es anders sein? Sie fordern, dieses Entgelt auf Null zu setzen und viermal am Tag zu kontrollieren. Dieses alle würden wir natürlich auch gerne unterstützen. Wenn wir genügend Geld hätten, wenn es keine freiwilligen Leistungen wären, wenn die Stadt nicht annähernd, haben wir ja eben gehört, 750 Millionen Schulden hätten und so weiter. Aber das ist ja alles leider nicht so, wie wir wissen. Und die ADD tut ja bei ihrer jährlichen, wenn der Haushalt eingetragen wird, immer wieder das anprangern und die Stadt dazu auffordern, hier entsprechende Einsparungen vorzunehmen. Und sind wir doch mal ehrlich, liebe Fraktion Die Linke, wenn wir allen vorgeschlagenen Maßnahmen von euch in den letzten Jahren gefolgt wären, die sich ja fast ausschließlich um Erhöhungen im freiwilligen Bereich gehandelt haben, wo würde unsere Stadt heute stehen? Ich will es mal so erklären. Der normale Bürger beunruhigt ein solches Haushaltsdefizit noch nicht, aber wir als Vertreter unserer Stadt müssen doch über den Horizont schauen und müssen sagen, irgendwann muss dieses Geld zurückgezahlt werden. Und deshalb können wir einem solchen Antrag und allen, die auch gefolgt sind in der Vergangenheit, konnten wir auch nicht zustimmen. Das werden wir auch heute tun. Also wir lehnen natürlich den Änderungsantrag von der Fraktion Die Linke ab. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Schmitz. Dann habe ich als nächsten Redner Herrn Dominik Heinrich.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Gauz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte eigentlich nicht allzu viel sagen und nicht das wiederholen, was jetzt schon zu Recht besprochen wurde. Ich wollte nur Herrn Ludwig danken für diesen Vorschlag, dass wir über den Preis nochmal reden und sehe aber auch so, dass wir das Thema ausreichend auch diskutiert haben in diesem im Arbeitskreis, auch im Ausschuss und kann da den Linken nur anraten, vielleicht auch bei diesen Ausschusssitzungen und Arbeitskreisen vielleicht ein bisschen intensiver mitzuarbeiten. Das Thema hätte vielleicht auch früher besprochen werden können. Entscheidend ist, dass diese öffentliche Toilettenanlage ein erster Schritt ist, dass wir eine Planung haben, die gesamte Innenstadt betrifft und dass wir jetzt einen Weg einleiten, der zu einer absoluten Verbesserung führt. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, ich bin sehr gespannt, was Herr Dahm aus Sicht des Behindertenbeirates beitragen wird und sagen wird. Das ist auf jeden Fall zu berücksichtigen. Wir stimmen der Vorlage zu, lehnen die den Antrag der Linken ab und sind aber auf weitere Ergebnisse und Diskussionen gespannt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Heinrich. Dann habe ich Herrn Köhler und danach Herrn Dahm. Herr Köhler, bitte.
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kollegen im Rat, es ist alles gesagt. Ich kann für die CDU-Fraktion sagen, wir werden dem Antrag sehr gerne zustimmen, freuen uns, dass eine weitere öffentliche Toilette behindertengerecht und halt eben selbstreinigend in Trier installiert wird. Und ich kann auch sagen, dass aus all den vorgenannten Gründen wir dem Änderungsantrag der Linken nicht zustimmen werden. Ein kleiner Punkt noch, Dominik Heinrich hat gerade gesagt, wir hätten darüber nicht diskutiert. Wir haben im Ausschuss sehr ausführlich über die Höhe diskutiert, mit ähnlichen Argumenten, die die Linken dort vorgebracht haben. Und wir haben uns eindeutig dafür entschieden, die Gebühren so zu lassen, wie sie in der Vorlage stehen. Was ich aber noch sagen wollte, was leider in den Beiträgen vorher noch nicht erwähnt wurde, herzlichen Dank an den Arbeitskreis Öffentliche Toiletten. Das war ein toller Arbeitskreis, der hat eine hervorragende Arbeit gemacht. Wir haben sehr viele externe Personen in diesem Arbeitskreis gehabt, die uns aus ihren Problemen, gerade als Behinderte, mit den Toiletten in Trier berichtet haben. Das erhält, das erleichtert Entscheidungen und somit ist das hier der erste wichtige Schritt auf einem richtigen Weg für unsere öffentlichen Toiletten in unserer Stadt. Wir stimmen der Vorlage so zu. Danke sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Köhler. Dann jetzt Herrn Dahm.
So, jetzt bin ich richtig. Okay, vielen Dank, Frau Bürgermeisterin, sehr verehrte Damen und Herren des Rates. Lieber Herr Köhler, wenn wir früh genug gefragt werden, arbeiten wir gerne mit und das ist in der Regel produktiv. Ich freue mich sehr, auch mit den Mitgliedern des Beirates, dass unser goldenes Klo anlässlich der Enthüllung des Karl-Marx-Denkmales jetzt Früchte trägt. Aber ich weise auch darauf hin, das ist für uns ein erster Schritt. Ein erster Schritt in einem, ich denke, noch langen Weg. Das Problem Hauptmarkt wird nicht einfach zu lösen sein. Aber ich möchte noch mal anfügen, ich werde mich sonst zu der Preisdiskussion nicht äußern, weil das nicht unser Spielfeld ist. Die Anlage wird ausgestattet mit einem Euroschlüssel, das heißt Menschen mit Behinderungen, die ein Recht haben, diesen Schlüssel zu besitzen, werden diese Anlage gebührenfrei nutzen können. Was aber ganz wesentlich ist und wichtig ist, ist nicht nur, dass diese Toilette barrierefrei ist, sondern dass sie selbstreinigend ist. Das ist essentiell für Menschen, die vor allen Dingen für Menschen, die in einem Rollstuhl ihr Leben bewerkstelligen. Ich möchte es nicht näher ausführen, aber das kann sich jeder vorstellen, dass das sehr wichtig ist, dass diese Toiletten sehr sauber sind. Vielleicht war auch die Diskussion Simeonstift ein Auslöser dieses Schrittes, dieses Konzeptes. Deshalb nur kurze Information, vielleicht sind wir ja auf einem guten Weg, auch das Problem im Simeonstift zu lösen. Diese Toilette ist keine Toilette für den Simeonstift, sondern das ist eine Toilette auf dem Weg zum Bahnhof. Und da ist echt Notstand, weil es da auch keine Alternativen gibt. Auch im Bereich der Porta Nigra ist es sehr schwierig. Ich möchte nicht versäumen, ich hätte es dann jetzt getan, Herr Köhler, wenn es niemand gemacht hätte, mich bei den Kollegen und Kolleginnen des Arbeitskreises zu bedanken beim Baudezernat. Ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen Beschluss noch bekommen vor der Sommerpause, aber es geht und vielleicht sind wir ja ganz schnell und können diese Toilette dieses Jahr noch einweihen. Es würde mich sehr freuen und dann kann ich dieses Denkmal, was jetzt in meinem Büro steht, vielleicht irgendwann auch entsorgen. Aber ich bin froh, dass wir den ersten Schritt gemacht haben und freue mich auf die Einweihung. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dahm. Mich freut das auch. Und mit dem Denkmal schauen wir mal, was wir damit noch machen. Ja, dann habe ich keinen mehr auf der Redeliste. Dann würde ich jetzt über den Änderungsantrag abstimmen lassen und bitte um Ihr Votum.
Entschuldigen Sie, Frau Bürgermeisterin.
Ja.
Ich habe leider falsch abgestimmt. Ich habe mich verdrückt.
Dann wiederholen wir die Abstimmung nochmal. Dann fangen wir nochmal von vorne an. Ja, wir sind beim Änderungsantrag der Linken. Dann schließe ich die Abstimmung bei 52 abgegebenen Stimmen. Wir haben 45 Nein-Stimmen, 4 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung des Hauptantrages bzw. der Vorlage. Und
Entschuldigung, Frau Davis.
Ja?
Falsch abgestimmt. Tut mir leid.
Dann müssen wir es noch mal
abstimmen,
Herr Leineweber. Also,
ja.
Nochmal.
Das war falsch. Danke. Entschuldigung auch an die anderen.
Ich schließe die Abstimmung bei 54 Stimmen. Wir haben 3 Ja-Stimmen, 47 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Damit ist der Antrag der Fraktion der Linken abgelehnt. Wir kommen jetzt zu der Vorlage und da sehe ich keine neuen Redebeiträge mehr und da bitte ich auch hier gleich um Ihr Votum. Ich schließe die Abstimmung bei 51 Stimmen. Wir haben 50 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmung und eine Enthaltung. Damit ist einstimmig zugestimmt. Vielen Dank. Ich darf an dieser Stelle wieder an Herrn Oberbürgermeister
Leitz. Frau Gabes, ich konnte nicht abstimmen. Ich bitte wirklich nicht. Sie waren zu schnell. Bitte die Abstimmung wiederholen.
Wir wiederholen die Abstimmung zur Vorlage. Dann bitte ich erneut um Ihr Votum.
Jetzt geht es um die Vorlage oder ist es der Änderungsantrag nochmal? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt mittlerweile.
Wir stimmen jetzt die Vorlage ab. Den Änderungsantrag, der hatten wir schon abgestimmt, der war abgelehnt worden. Wir stimmen jetzt der Vorlage zu oder ab.
Vielleicht ein Vorschlag, vielleicht warten wir, bis der Wolf Buchmann sich gemeldet hat.
Ja, danke für den Hinweis. Es hat jetzt sehr schnell funktioniert. Stimme ist abgegeben. Danke.
Vielen Dank, Herr Buchmann.
Wir sind bei 52 Stimmen im Moment.
Wir haben 52 abgegebene Stimmen und dann schließe ich jetzt die Abstimmung und sehe, dass wir 52 Ja-Stimmen haben, keine Nein-Stimme und keine Enthaltung, also ein einstimmiges Ergebnis zur Vorlage und ich übergebe jetzt an Herrn Leibe.
Ja, vielen Dank, Frau Gabes, für die Vertretung. Und dann kommen wir, wie ich finde, zum spannenden Top 5. Und ich würde gerne Top 5 mit der Ihnen schon bekannten Folie beginnen, die Sie aus der Haushaltseinbringung schon kennen. Es gab ja im Vorfeld auch Rückmeldungen aus den Fraktionen. Eine Rückmeldung war, der OB will zum zweiten Baudezernenten werden. Definitiv nicht, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Es geht darum, die Dinge soweit möglich durch Optimierung der internen Prozesse zu ermöglichen. Und ich wiederhole es nochmal, gucken Sie sich an den Plan 21, 94 Millionen investive Mittel. Beim Höchststand der ausgegebenen investiven Mittel, tolles Ergebnis im 2019 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Baubereich von 55,6. Wenn wir da jetzt 150 Millionen in Großprojekten noch dazu rechnen, das heißt Theater und Feuerwehr, und die Feuerwehr besteht ja aus drei Teilen, das heißt Feuerwache, Rettungsteil und dann die Rettungsleitstelle, und das sind 150 Millionen und wir wollen ja in 5 Jahren fertig werden, pro Jahr nochmal 30 Millionen on top. Damit läge der investive Haushalt ab 23, 24, 25 bei jeweils 130 Millionen. Und ich halte das für unzumutbar, den Mitarbeitenden im Baubereich einfach obendrauf zu geben. Und deshalb der Vorschlag, überlegen, was können wir in unseren Prozessen optimieren. Und jedes Jahr, wo wir schneller vorankommen, sparen wir 10% Baukostensteigerung. Und in jedem Jahr, wo es uns gelingt, ein Projekt abzuschließen, haben wir wieder Luft, sowohl von der Arbeitskapazität als auch vom Haushalt, neue Dinge aufzunehmen. Und deshalb ist das meine Intention und nochmal auch betont, Herr Schmidt hat bewiesen als Fachdezernent beim TUFA-Anbau, dass das ein Fachdezernent leisten kann. Wir bekommen ja gute Unterstützung aus dem Baubereich. Das heißt, Ausschreibungen laufen natürlich über die Vergabestelle. Und ich bin ja gerade dabei, bei der General von Seidel-Kaserne mit der Wirtschaftsförderung das auch zu machen. Das heißt, es ist möglich. Ich kann aber auch die Frage andersrum formulieren. Was sind die Alternativen zu diesem Vorgehen? Und da bin ich auch offen für Alternativen. Aber nochmal, Herrn Ludwig 130 Millionen vor die Tür zu stellen mit einem Zeitplan von 5 Jahren, halte ich nicht für fair. Und deshalb muss man manchmal anders denken. Das ist mein Vorschlag und den präsentieren jetzt meine Fachleute, Herr Krischel, Herr Fisch und Herr Kirchhartz von der Berufsfeuerwehr, der ja das Megaprojekt auch betreuen wird in Zusammenarbeit mit dem künftigen Feuerwehrdezernenten. Herr Krischel, Herr Fisch, Sie haben das Wort.
So, zunächst mal vielen Dank, Herr Leib. Ich warte noch gerade eine Sekunde, bis die Vorlage eingeblendet ist, beziehungsweise die Präsentation. Ja, perfekt. Erstmal noch auch schönen guten Abend von meiner Seite aus. Stell mich ganz kurz vor in der Runde, einfach auch, weil es, glaube ich, auch wichtig ist für die Vorlage. Alexander Fisch ist mein Name, bin im Moment in der Wirtschaftsförderung tätig als stellvertretender Amtsleiter und als Projektleiter. Wieso bin ich jetzt für die Vorlage zuständig, beziehungsweise habe diese Vorlage eingebracht? Weil ich beide Seiten kenne. Zum einen, ich war 6,5 Jahre lang Leiter der zentralen Vergabestelle bei der Stadt und bin jetzt seit 3 Jahren Projektleiter für die Entwicklung der General von Seidel-Kaserne. Das heißt, ich weiß sowohl, wo die Problematiken auf der Auftraggeberseite liegen, beziehungsweise bei den Auftragsvergaben, als auch in der Abwicklung. Jetzt stellt sich die Frage, wieso bringen wir diese Vorlage überhaupt ein? Das warum? Und da will ich gern erstmal ein paar Takte vorneweg sagen, weil sie einfach wichtig sind, glaube ich, auch für ein Verständnis zu sorgen. Erst einmal, und das sollte ganz, ganz klar sein, die Vorlage wird nicht alle Probleme, die wir bei Bauverfahren haben, lösen. Es ist einfach so, wir können nicht alle Probleme lösen, sondern wir suchen hier einen Lösungsansatz zu finden. Jetzt muss man aber dazu sagen, auch wenn wir nicht alle Probleme lösen können, wir sollten es trotzdem als Chance begreifen, als Chance, eine Möglichkeit zu ergreifen, bei der wir wirklich Zeit einsparen können und bei der wir auch die Möglichkeit schaffen, auch für die Stadt bei Bauverfahren für eine Beschleunigung zu sorgen. Wir gehen ja auch nicht hin bei einem Haushalt von oder bei einem Defizit von 750 Millionen und sagen, wenn da noch 20 Millionen draufkommen, ist es auch nicht schlimm, sondern wir versuchen, jede Möglichkeit zu ergreifen, die es gibt. Und dazu ist einfach das hier auch ein Lösungsansatz. Der zweite Punkt, der ist auch ganz, ganz wichtig, die Thematik hier, das ist natürlich ein Prozess. Wir sind jetzt heute im Stadtrat, wir haben das Ganze schon mal vor knapp 3 Wochen im Steuerungsausschuss auch präsentiert und wir haben die ganze Thematik auch vor knappen 2 Monaten bei uns im Montagsdiskurs auch diskutiert und auch vorangetrieben mit unseren Fachämtern. Auch da ganz wichtig die Rückmeldung. Alle Fachämter, und zwar alle unisono, von der Vergabestelle, dem Rechnungsprüfungsamt, die für die rechtlichen Dinge zuständig sind, aber auch die zuständigen Fachämter, von der Gebäudewirtschaft über die Feuerwehr bis hin zum Stadtraum Trier, haben alle der Vorlage zugestimmt und zu guten Teilen, was die Vergabestelle beispielsweise auch angeht, das Rechnungsprüfungsamt und auch die Finanzabteilung, haben sie auch an der Vorlage aktiv mitgearbeitet. Das heißt, das hier ist zwar letztendlich, wir beide, Herr Krischel und ich, präsentieren das Ganze heute Abend, aber letztendlich ist es was entstanden ist, insbesondere auch in Abstimmung der 4 Dezernate, die wir aktuell haben. Drittes Thema. Wenn das alles so gut ist, stellt sich die Frage, warum erst jetzt? Das warum erst jetzt kann ich relativ einfach beantworten. Ich selbst habe in der zentralen Vergabestelle vor 7 Jahren, 2014, schon mal den Versuch gestartet. Ich habe das Ganze schon mal eingebracht. Jetzt muss man nur dazu sagen, es ist halt so, es ist eine große Veränderung, es ist ein großer Einschnitt und so Veränderungen brauchen vielleicht auch manchmal Zeit. Und vielleicht war es auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt, das Ganze einzubringen. Ich denke, was das angeht, haben wir eine andere Situation. Wir sind neu aufgestellt, wir haben neue Leute in den entscheidenden Positionen und letztendlich haben wir jetzt auch die Möglichkeit, da voranzugehen. 2014, wie gesagt, schon mal eingebracht und jetzt 2021, denke ich, ist der Zeitpunkt, wo wir das Ganze auch umsetzen können. Grundlage hierfür ist, man muss davon ausgehen, wenn Sie auch einfach mal gucken, wir erfinden hier nichts Neues. Das, was wir hier einbringen, das können Sie, wenn Sie einfach mal im Internet Vergabeermächtigungen eingeben, dann kommen Sie auf Städte wie Stuttgart, wie München, aber auch kleinere Städte von 5.000 bis 10.000 Einwohnern, die machen sowas schon seit 5 Jahren, seit 10 Jahren zum Teil. Das heißt, wir erfinden das Rad an der Stelle nicht neu, sondern wir schaffen es nur, jetzt in der Stadt letztendlich die entscheidenden Schritte da aufzutun. Und noch eine vierte Sache, bevor wir jetzt wirklich in die Präsentation auch einsteigen, ist es ganz, ganz wichtig, und das soll klar werden, so groß ist die Änderung gar nicht, die wir hiermit bewirken. Nicht im Ergebnis, aber in den Tatsachen und den Voraussetzungen, die wir schaffen. Genau das Verfahren, wie wir es jetzt gleich vorstellen werden, wird bereits praktiziert. Und zwar jedes Jahr im Rahmen der Ferienermächtigung zwischen der letzten Sitzung des Stadtrats vor den Sommerferien und der ersten Sitzung des Stadtrats nach den Sommerferien. Und darüber hinaus auch noch in der Zeit der Kommunalwahlen. Das heißt, letztendlich das Verfahren, was wir hier vorsehen, ist ein Verfahren, was auch bei der Stadt seit vielen Jahren und gerade was das Thema Ferienermächtigung auch angeht, seit Jahrzehnten zum Teil schon praktiziert wird, jetzt allerdings aufs gesamte Jahr ausgedehnt wird. So viel vorneweg vielleicht zum Warum wir die Vorlage auch heute überhaupt einbringen. So. Dann gehe ich darauf ein, wir haben die Präsentation heute auch in 2 Teile aufgeteilt. Zum einen soll es heute um das Thema wirklich der Delegation von Auftragserteilungen gehen. Und das ist eigentlich das, wovon ich jetzt auch die ganze Zeit gesprochen habe. Das ist auch, und das ist ganz wichtig auch fürs Verständnis, das ist die Beschlussvorlage, über die heute Abend auch befunden wird. Der zweite Punkt, das zentrale Projektmanagement, das wollen wir einfach zur Ergänzung des Ganzen mit aufführen. Das ist nochmal eine Vorlage, die rein zur Kenntnisnahme ist, weil es sich hier so oder so um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt. Wichtig ist wirklich die Beschlussvorlage, dreht sich heute Abend um die Delegation der Auftragserteilung. Wie ist im Moment die Ausgangssituation, was das Ganze angeht? Wir haben im Moment eine Vergabedienstanweisung, die datiert aus dem Jahre 2008. An der wird auch schon seit einiger Zeit gearbeitet und die soll auch in den nächsten Monaten und beziehungsweise Wochen und Monaten auch umgesetzt werden. Der Stand 2008 ist nach wie vor der, wir haben momentan Aufträge über 500.000 Euro, die in den Stadtrat müssen. Übrigens alle Zahlen, die Sie hier sehen, die 500.000, die 10.000, wir reden hier immer von Nettowerten, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben im Moment Aufträge über 500.000 Euro, die regelmäßig in den Stadtrat müssen, um eine Auftragsvergabe bzw. eine letztendliche Entscheidung zu erwirken. Wir haben Nachträge über 10% und über 10.000 Euro, die in die Vergabekommission müssen. Wir haben VGV-Verfahren, das sind letztendlich nichts anderes als freiberufliche Leistungen oberhalb des Schwellenwertes, die in den Stadtrat müssen. Und wir haben freiberufliche Leistungen, die unter diesem Schwellenwert liegen. Der liegt aktuell bei 214.000 Euro, die allerdings also in dem Bereich 50.000 bis 214.000 Euro liegen, die in den Dezernatsausschuss reingebracht werden. Das heißt, Sie sehen, wir haben sehr, sehr viele Vergaben im Jahr, die in verschiedene Gremien wie Stadtrat, wie Vergabekommission und wie auch in den Dezernatsausschuss eingegeben werden. Was für Auswirkungen hat das Ganze? Letztendlich alles, was ich hier aufführe, das ist eine Folge voneinander, gestartet mit dem Vorlagen-Workflow, den wir regelmäßig natürlich bei einer Vorlage haben. Die Zahlen, die Sie jetzt hier sehen, die 8 bis 12 Wochen, die beziehen sich im Normalfall auf den Stadtrat. Bei einer Vergabekommission oder einem Dezernatsausschuss können es auch mal 1-2 Wochen weniger sein. Aber letztendlich ist es immer ein Vorlagen-Workflow, der natürlich da passiert. Von Entscheidungen, die zunächst in den Stadtvorstand, dann in weitere Gremien eingebracht werden und dann letztendlich auch im Stadtrat enden. Problem an der Stelle ist natürlich, wenn wir diesen Vorlagen-Workflow von 8 bis 12 Wochen haben und wir reden hier immer nur von einer Vorlage, dann geht damit natürlich auch eine Kostensteigerung einher durch den Baupreisindex, wenn wir verzögerte Auftragsvergaben haben von 2 bis 3 Monaten. Damit einhergehend das Thema, was mit Sicherheit omnipräsent ist, die geringen Realisierungsquoten, die wir haben und denen wir ehrlicherweise an der Stelle schon seit vielen, vielen Jahren noch arbeiten. Nächster Punkt, Herr Leiber hat es angesprochen, auch als es um die Haushaltsthematik ging, die Übertragung von Haushaltsmitteln, die notwendig wird, weil wir diese Delegation im Moment nicht haben, beziehungsweise weil wir den Vorlagen-Workflow von 8 bis 12 Wochen haben. Damit einhergehend auch Probleme beim Abruf von Fördermitteln, verlängerte Bauzeiten und ein späterer Baubeginn. Wichtig bei der Folie 5 ist, alles, was Sie hier sehen, bezieht sich genau auf eine Auftragsvergabe. Heißt, wenn wir zum Beispiel ein Bauvorhaben haben und da ist ein Auftrag über 500.000 Euro, dann entstehen all diese Probleme bereits bei der ersten Auftragsvergabe. Und dann ist es ja auch logisch, wenn wir auf die nächste Folie dann auch gehen, dass es natürlich... Jetzt haben wir es. Dass es bei Bauprojekten, die aus mehreren Gewerken bestehen, natürlich diese Problematiken sich vervielfachen. Das heißt, die haben normalerweise gerade bei größeren Bauprojekten, nehmen wir die General-von-Seidel-Kaserne, nehmen wir die Feuerwehr, nehmen wir das Theater, nehmen wir die TUFA, sie haben regelmäßig mehrere Gewerke, sie haben zum Teil mehrere Aufträge über 500.000 Euro, sie haben Nachtragsbeauftragten, sie haben auch freiberufliche Leistungen oberhalb des Schwellenwerts, gerade bei diesen Großprojekten. Das heißt, regelmäßig besteht die Möglichkeit, hier 4, 5, 6 Verfahren möglicherweise den Vorlagen-Workflow einzusparen, was uns im Regelfall gerade bei so größeren Verfahren und Projekten durchaus mehr Monate als 2 oder 3, vielleicht sogar 5, 6 oder 7 Monate bringen kann.
Damit würde ich übernehmen. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Erik Krischel, aktuell Leiter des Energie- und Technikparks für die Seite Stadt Trier. Zusammen mit den Stadtwerken. Ich würde Sie jetzt gerne so ein bisschen mitnehmen in ein exemplarisches Beispiel, nämlich eines der positivsten Beispiele an Bauvorhaben, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, nämlich das Bauvorhaben Domi am Grüneberg in Trier. Vorneweg vielleicht von meiner Seite, wir haben auch zwischenzeitlich immer mal wieder kontrovers diskutiert, auch innerhalb der Stadtverwaltung, sind aber insgesamt zum Ergebnis gekommen, so wie der Herr Fisch das ganz am Anfang zusammengefasst hat, dass wir uns bei einem Punkt einig sind. Bei Dingen, die wir selbst beeinflussen können und optimieren oder verbessern können, sollten wir uns auch neu aufstellen. Die Herausforderungen mit dem Fördermittelgeber oder auch bei den Haushaltsgenehmigungen, die heute Abend sehr präsent waren, oder auch der Landesrechnungshof, der bei größeren Bauvorhaben immer mit im Boot ist, haben wir relativ wenig Einfluss. Also das Wort keine würde ich vermeiden, aber wenig Einfluss, hier vielleicht die Zeiten zu komprimieren oder vielleicht ein bisschen Zeit einzusparen. Wenn wir sie früh einbinden, haben wir sicherlich eine Chance, aber wir können es nicht ganz alleine steuern. Ich nehme Sie jetzt mal mit in das Bauvorhaben DOMI. Wir haben insgesamt 5 Punkte aufgelistet. Sie sehen sie. Wir haben zum einen die Planungsleistungen Leistungsphase 1 bis 4 und HO Bau für die Gebäudefreianlagen, Tragwerk und technische Gebäudeausrüstung. Das nächste Paket, es sind zwar 5 Punkte, unterteilen wir aber insgesamt in 3 Pakete, wären die 3 folgenden Planungsleistungen, die Sie sehen, nämlich einmal für die Gebäudefreianlagen, Tragwerk, technische Gebäudeausrüstung. Sehen Sie das bitte in den nächsten beiden Folien als ein Paket, ich erkläre Ihnen gleich auch warum. Dann kommen wir zur eigentlichen Bauleistung, die Erdmauer- und Betonarbeiten, die gerade schon vor Ort ausgeführt werden, wo wir bei diesem Limit größer 500.000 Euro im Moment stehen. Auf der nächsten Folie sehen Sie gegenübergestellt bzw. dahinter geschrieben, wie die normalen Fristen gewesen wären und bzw. welches Gremium für uns abschließend gegolten hätte. Das wäre bei dem Block 1, bei den Planungsleistungen 1 bis 4 die Vergabekommission gewesen, nach Vorgabe unserer Vergabedienstanweisung. Bei dem Block 2 der weiteren Planungsleistungen jeweils der Stadtrat. Und bei dem Block 3 für die Bauleistungen ebenfalls wieder der Stadtrat. Auf der nächsten Folie sehen Sie nun die Gegenüberstellung, wie wir es denn praktiziert haben. Zum einen der Block 1, die Leistungsphasen 1 bis 4, hätten müssen in die Vergabekommission. Hier sind wir glücklicherweise in die ferienfreie Zeit gestoßen, beziehungsweise in diesem Fall 2019 bei den Kommunalwahlen gelandet und konnten das Ganze schon über diese sogenannte Ferienermächtigung über den Dezernenten delegieren und auch vergeben. Dort konnten wir schon gewisse Wochen einsparen. Der Block 3, die Leistungsphasen, hätten müssen alle in den Stadtrat, und zwar alle als separate Beschlüsse, zwar alle in ein und dasselbe Gremium, aber wiederum in den Stadtrat. Hier konnten wir vorausschauend planen und konnten das Ganze 2 Wochen zurückdelegieren, nämlich auf die Vergabekommission, die circa 2 Wochen vorher getagt hat, sodass wir aufgrund des zusätzlichen Beschlusses, den wir mit Ihnen eingebracht haben, die Vergabekommission vorziehen konnten und Zeit einsparen konnten. Bei dem abschließenden Block, den Bauleistungen, hätten wir wiederum in den Stadtrat zur Vergabe gehen müssen, wäre nicht aktuell die Ferienermächtigung in Kraft getreten, der Sie zugestimmt haben, sodass wir die Möglichkeit hatten, auch hier über den Dezernenten zu vergeben. Was bedeutet das in Folge? Wie gesagt, das Positivbeispiel. In Folge bedeutet das, dass wir exemplarisch bezogen auf das Bauvorhaben DOMI bei den freiberuflichen Leistungen, also alle Planungsleistungen größer 50.000 Euro, die Vergabedauer in der Regel von 11 Wochen verkürzen konnten auf 6 Wochen. Die Auftragsvergabe für die klassischen Bauarbeiten, Erdmauer und Beton, von 16 Wochen auf 9 Wochen verkürzen. Sehen Sie diese beiden Dinge gelöst voneinander, wären wir bei einer Zeitersparnis von 12 Wochen. In der vorherigen Folie hatte ich Ihnen gezeigt, dass wir in die Vergabekommission gegangen sind. Hätten wir auch hier diese Einsparung über diesen Vorschlag, den wir Ihnen heute unterbreiten, durchziehen können, hätten wir insgesamt sogar 17 Wochen einsparen können. Aber immer mit dem Hintergrund, dass das, was wir hier bei dem Bauvorhaben DOMI umgesetzt haben, teilweise auch Glück für uns war, dass halt eben die Zeiten so gefallen sind, dass wir in die einzelnen Gremien anders reingehen konnten. Aber das als Positivbeispiel. Dann übergebe ich nochmal an den Herrn Fisch.
Ja, vielen Dank. Alles, was wir bis jetzt gesehen haben, die ersten 10 Folien, die beziehen sich auf den Ist-Zustand und die Probleme bzw. Herausforderungen, die damit einhergehen. Jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, wie können wir dem Ganzen begegnen? Und da ist eigentlich genau der Schritt, den wir auch in der Ferienermächtigung gehen und den übrigens, wie gesagt, nochmal, wenn Sie einfach nach anderen Beispielen suchen, die andere genauso umsetzen seit vielen, vielen Jahren. Nämlich eine Delegation der Auftragserteilung auf die einzelnen Fachdezernenten. Voraussetzung dafür ist aus unserer Sicht ein Grundsatzbeschluss mit folgendem Passus. Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschlag nach durchgeführter ordnungsgemäßer Ausschreibung zeitnah auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. In diesem einen Satz ist eigentlich alles das drin, was wichtig ist. Nämlich, dass eine ordnungsgemäße Ausschreibung durchgeführt wird und das natürlich, so wie es sich auch aus den haushaltsrechtlichen Regelungen ergibt, beziehungsweise aus den vergaberechtlichen Regelungen, dass natürlich der Zuschlag aufs wirtschaftlichste Angebot erteilt wird. Jetzt stellt sich die Frage, was ist überhaupt die Grundlage, dass wir zu der Annahme kommen, dass so eine Delegation völlig unproblematisch möglich ist? Die Grundlage dafür sind die verschiedenen Schritte, die wir hier auf den nächsten beiden Folien aufgeführt haben. Nämlich Punkt 1, die Vergabe erfolgt ohnehin an den wirtschaftlichsten Bieter. Es gibt keine einzige Vergabe im Normalfall, die die Stadt Trier hat, die nicht eine Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter vorsieht. Was übrigens bei Bauverfahren in schätzungsweise 95-99% der Fälle der günstigste Bieter ist, wenn er dann entsprechend alle Voraussetzungen erfüllt, weil der Preis meist bei Bauvergaben das einzige Kriterium ist, wenn die Eignungskriterien die entsprechenden Referenzen vorliegen. Punkt 2, sich am bisherigen Verfahren nichts ändert. Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Punkt wurde auch in den vorherigen Diskussionen, glaube ich, immer ein bisschen falsch verstanden. Das Verfahren, wie wir es vorschlagen, ändert am normalen Vergabeverfahren überhaupt nichts, mit einer Ausnahme, nämlich ganz am Ende werden die Gremien, Stadtrat, Vergabekommission, Dezernatsausschuss beteiligt und geben mehr oder weniger ihr Okay zu den Dingen, die vorher in der Verwaltung beziehungsweise im Zweifel auch durch externe Gutachter, Fachleute, Sachverständige geprüft worden sind. Punkt 3, das, was ich eben schon gesagt habe, das Verfahren wird im Zuge der Ferienermächtigung bereits seit vielen, vielen Jahren umgesetzt und wird jetzt nunmehr lediglich auf das ganze Jahr ausgedehnt. Der Punkt 4, auch der ist ganz wichtig. Wir können natürlich auch in dem Sinne, es kann nicht sein, dass die Verwaltung mit einem Grundsatzbeschluss einen Freifahrtschein bekommt und wenn Nachträge anstehen, dass völlig frei Aufträge verteilt werden können. Wichtig ist, solange alles im Budget bleibt, kann die Auftragsvergabe aus unserer Sicht völlig unproblematisch auf den Dezernenten oder die Dezernentin delegiert werden. Anders ist es natürlich, wenn wir einen Nachtrag haben, der zu einer Kostenausweitung führt, dann brauchen wir einen sogenannten Kostenfortschreibungsbeschluss. Den gibt es aktuell bereits und der soll auch natürlich weiterhin Bestandteil auch von Auftragsvergaben sein. Dann ergänzend... das war ja auch eine Forderung bzw. ein Vorschlag, der jetzt auch im Steuerungsausschuss sich ergeben hat. Wir haben letztendlich im ersten Moment eine halbjährliche Information vorgesehen. Aufgrund der Ausführungen im Steuerungsausschuss haben wir jetzt die Vorlage insoweit angepasst, dass der Stadtrat vierteljährlich über die Auftragsvergaben informiert wird. Falls auch da Fragen aufkommen, das heißt, wir wollen das Ganze ja vereinfachen. Diese vierteljährliche Information stellt für die Verwaltung überhaupt kein Problem dar. Bei der Vergabestelle gibt es eine Liste, da steht ganz klar drin, welche Auftragsvergaben in den Stadtrat müssten, in die Vergabekommission müssten, in den Dezernatsausschuss müssten und die können sich die Liste einfach ziehen und innerhalb weniger Minuten dann eine Vorlage erstellen, die einfach nur eine Kenntnisnahme darstellt, der Aufträge, die in den letzten 3 Monaten auch erteilt worden sind. Und der 6. Punkt, jetzt habe ich ganz, ganz viel auch über das Ausschreibungsverfahren gesprochen. Und da einfach nochmal, dass wir es auch nochmal dargestellt haben. Bereits im Zuge einer Ausschreibung findet so oder so immer ein umfassender Prüf- und Beteiligungsprozess statt. Da will ich nochmal deutlich machen. Erst einmal, wie umfangreich ist das Verfahren? Und zweitens mal, es ändert sich nichts. Wir haben im ersten Moment immer das zuständige Fachamt. Wenn es eine Vergabe ist aus der Gebäudewirtschaft beispielsweise, dann ist nach wie vor die Gebäudewirtschaft das zuständige Fachamt. Und wenn es eine Vergabe beispielsweise von uns aus der Wirtschaftsförderung ist, dann sind wir das zuständige Fachamt. Das war schon immer so, daran ändert sich nichts. Genauso ist es beim nächsten Punkt. Je nach Ausschreibung wird auch immer mal wieder ein externes Fachbüro oder ein Sachverständiger beteiligt, was natürlich weiterhin der Fall ist. Und zusätzlich wurde im Dezernat 4 auch bei Nachträgen eine Stelle geschaffen für den sogenannten Nachtragsmanager bzw. die Nachtragsmanagerin. Auch die wird regelmäßig beteiligt in den kommenden Jahren, wenn Nachträge sich ereignen, um auch da direkt im Vorgriff schon steuernd einwirken zu können. Natürlich werden auch die entsprechenden Prüfinstanzen, Vergabestelle und Rechnungsprüfungsamt nicht außen vor gelassen. Auch das war jahrelang gängige Praxis, auch daran ändert sich nichts. Die Vergabestelle ist weiterhin genauso am Vorgang beteiligt wie auch das Rechnungsprüfungsamt. Und dann haben wir einen letzten Schritt, das ist die jeweilige Unterschrift je nach Auftragshöhe des Amtsleiters bzw. der Amtsleiterin und dann im zweiten Schritt des Fachdezernenten bzw. der Fachdezernentin. Das heißt, das Einzige, was an der Stelle in dem Schritt verloren geht, ist danach der Schritt, nämlich die Entscheidung, die, um ehrlich zu sein, in dem Sinne eigentlich keine Entscheidung ist, sondern sagen wir einfach die Bestätigung der Dinge, die die Verwaltung in einem umfassenden Prüfprozess bereits vorgeprüft hat, um dann einfach nur noch die nicht getroffene Entscheidung bzw. die Kenntnisnahme zu haben, dieser Auftragnehmer soll den entsprechenden Auftrag bekommen. Damit Sie auch nochmal eine Übersicht haben, wenn wir immer vom Fachdezernenten oder der Fachdezernentin sprechen, wird Herr Krischel gleich darauf auch nochmal kurz eingehen. Wichtig ist, und das muss einfach verständlich sein, am Verfahren ändert sich nichts, wie wir bis dato schon vorgegangen sind. Wenn wir zum Beispiel Vergaben bei der Feuerwehr hatten, da war der Fachdezernent bis dato der Herr Schmidt, der hat diese Auftragsvergabe angestoßen in seinem Dezernat und er hat auch die Aufträge unterschrieben. Was natürlich nichts daran ändert, dass nach wie vor eine Abstimmung mit dem entsprechenden Baudezernat stattfinden kann. Aber da ändert sich am Verfahren nichts.
Ja, dann will ich nochmal bei der nächsten Folie übernehmen, und zwar die Definition des Fachdezernenten. Herr Leibe hatte das ganz am Anfang zur Einführung schon mal ausgeführt. Der fachlich zuständige Dezernent ist jeweils der Dezernent aus seinem Dezernat, der jeweils die fachliche Unterstützung einfach bekommt. Entweder sei es vom Fachamt, beispielsweise des Stadtraum Trier, vorher Tiefbauamt oder auch der Gebäudewirtschaft, oder wie gesagt das zentrale Projektmanagement, was ein zusätzliches Instrument sein kann, um das Ganze eben zu unterstützen. Der Herr Schmidt hat das Ganze genauso gehabt, der hat Unterstützung bekommen von den Fachleuten, vom Herrn Ludwig, und war daher der Fachdezernent und hat die Entscheidung dann eben selber treffen können. Bei der nächsten Folie nochmal eine Übersicht, wie die Potenziale einfach aussehen. Zum einen wäre das unsere Delegation, die wir hier vorschlagen, der Vergaben auf den Fachdezernenten. Das, was Sie jetzt zusätzlich eingeblendet sehen, dass es Gespräche mit den drei Fachbereichen, nämlich Vergabestelle, Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt gibt, hat sich teilweise schon überholt, weil wir wesentlich weiter sind in den Abstimmungen wie noch im Steuerungsausschuss. Die Delegation von Auftragsvergaben bei Liefer- und Dienstleistungen wäre ebenfalls der Beschlusspunkt, den wir hiermit aufgeführt haben. Und wir schlagen einfach vor, dass man Interessensbekundungsverfahren, die insbesondere bei der Gebäudewirtschaft des Häufigeren genutzt werden, nur noch bei Bauvorhaben bis 20.000 Euro einfach Anwendung finden sollen.
Entschuldigung, jetzt stellt sich die Frage, welche Mehrwerte das vorgehen. Ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich geworden, welche Chancen sich hier auch ergeben für die Stadt. Und das war eigentlich im aktuellen Schritt, wie wir das bereits handhaben seit vielen Jahren, gar nicht so weit weg sind davon. Wir müssen nur noch den Schritt praktisch gehen, die Auftragsvergabe zu delegieren. Bei den Mehrwerten letztendlich ist die Folie 16 mehr oder weniger einfach nur die Spiegelung der Folie, die wir am Anfang schon mal hatten, als es um die Problemstellungen ging bei den Vorlagen. Der Vorteil ist natürlich, wir haben im ersten Moment erstmal schnellere Ausschreibungsverfahren, damit einhergehend kürzere Bauzeiten und einen früheren Baubeginn, damit einhergehend natürlich auch eine höhere Realisierungsquote, dann die Notwendigkeit der Übertragung von Haushaltsmitteln sinkt an der Stelle und wir haben einen schnelleren Abruf von Fördermitteln. Und, das hatten wir eben noch nicht so, eine Stärkung der Fachämter. Natürlich geht auch eine höhere Verantwortung damit einher, aber letztendlich die Fachämter prüfen es so oder so in der gleichen Art und Weise seit vielen, vielen Jahren. Und ansonsten, um das Thema der Delegation der Auftragserteilung abzuschließen, die nächsten Schritte nochmal dargestellt. Wir haben bereits einen Beschluss des Stadtvorstandes erwirkt, was das Ganze angeht. Das war natürlich der erste Schritt, um das Verfahren noch anzustoßen. Jetzt sind wir heute in dem Schritt, einen entsprechenden Stadtratsbeschluss auch einzubringen. Und wenn wir soweit sind mit dem Beschluss, würden wir dann in den nächsten Schritten die entsprechenden Anpassungen in der Vergabedienstanweisung und in der Hauptsatzung vornehmen.
Ja, von unserer Seite vielleicht noch als kleine Ergänzung. Der Herr Kirschatz würde sich auch gerne zu dem Thema noch kurz äußern, weil es für die Feuerwehr, für die neue Hauptfeuerwache bzw. für die drei Teilaspekte der Feuerwehr immens wichtig wäre, genau diesen Bereich, den wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, einfach mitzunehmen.
Herr Kirschatz, Sie müssten zugeschaltet sein, richtig?
Richtig. Guten Tag, Herr Leibe, sehr geehrte Damen und Herren. Natürlich aus meiner, also meiner dienstlichen Sicht sehr, sehr wichtiges, sehr wichtige Vorlage, weil ich habe ja Erfahrung gemacht beim Feuerwache 2, als wir die gebaut haben, wie das ganze Vergabeverfahren schon so einen Ablauf hindert. Und wenn ich das auf diese Hauptfeuerwache projiziere, die ja sehr dringend notwendig ist aus rechtlicher Sicht, aber aus Sicht der Kollegen, dann kann ich nur für diese Vorlage werben, dass nicht noch zusätzliche Maßnahmen den Verzug oder die Umsetzung der Maßnahme verhindern. Und also ich hoffe, dass diese Maßnahme hier eine Zustimmung bekommt, dass wir da bei der Hauptfeuerwache zügig die Sache umsetzen können.
Vielen Dank, Herr Kirchert. Dann gebe ich wieder zurück an Herrn Krischel.
Als Ergänzung zur Abrundung des ersten Punktes, also der Beschlusspunkt, um den es heute geht, haben wir noch als zusätzliche Folie einfach nochmal mit aufgeführt, dass wir eben alle Maßnahmen des Dezernats 2 von dieser Vorgehensweise nicht tangieren werden auf Wunsch und diese klassisch abgewickelt werden. Vielleicht nochmal für Sie als Erläuterung, das bedeutet, der klassische Kindergartenbau, Schulen und Sportbauten sind hiervon ausgenommen von diesem Verfahren auf Wunsch des Dezernats 2. Damit wären wir mit dem ersten Punkt durch. Vielleicht machen wir da einen Cut. Okay, nein, wir machen weiter. Zentrales Projektmanagement. Hier ist das Thema, ganz am Anfang hat der Herr Leibe Ihnen schon mitgeteilt, wie wir das Ganze haushalterisch sehen, wenn wir zusätzliche Maßnahmen haben, die weitere 100, 150 Millionen einfach über die nächsten Jahre mit den Haushalt belasten, sodass wir versuchen, den Baubereich ein bisschen zu entzerren, um nicht noch mehr auf die Kollegen aufzudrücken. Wir verstehen unter dem zentralen Projektmanagement eben die Möglichkeit, dass wir über ein definiertes Projektteam bei den einzelnen Maßnahmen, die ich Ihnen gleich vorstelle, höhere Toleranzen haben und nicht die klassischen Linienstrukturen einfach ausarbeiten müssen. Das heißt aber nicht, dass wir andere Entscheidungsmöglichkeiten haben, aber wir können viel, viel schneller auf Planungsänderungen, auf neue Gegebenheiten, sei es vom Fördermittelgeber, reagieren. Welche Vorteile bietet das Ganze? Wir haben zum einen relativ kurze Entscheidungsprozesse, wir haben unsere Rollen klar definiert innerhalb der einzelnen Maßnahmen und der Teams. Wir sind nah an den jeweiligen Fachdezernenten, auch da nochmal, an den Fachdezernenten. Das kann zum einen ein Dezernent 1 sein, das kann ein Dezernent 5 sein und nicht nur ein Dezernent aus einem Dezernat, weil wir unterschiedliche Dinge haben, die wir hier abwickeln an Maßnahmen. Das sehen Sie aber gleich. Wir können es dadurch sicherlich in Teilbereichen viel schneller umsetzen, sind flexibler, auch das immer nochmal als Betonung, viel flexibler in Änderungen, die einfach reinkommen. Ich spreche hier aus Erfahrung, wenn es den Energie- und Technikpark betrifft. Ich bin seit 2016 mit an Bord und habe schon sehr, sehr viele Dinge im Planungsprozess erlebt, die wir einfach umplanen mussten, weil wir Eingaben hatten, die sich neu dargestellt haben, die einfach optimaler waren, die wir nach einem halben Jahr bekommen haben. Und das funktioniert in der klassischen Linienstruktur so nicht, zumindest mal nicht so flexibel. Ganz klar nochmal, keine zweite Bauverwaltung, sondern eine Unterstützung bei den zentralen Themen. Von welchen Maßnahmen sprechen wir? Wir sprechen zum einen von dem Neubau der Hauptfeuerwache inklusive der Löschzüge innerhalb der General-von-Seidel-Kaserne. Zum anderen sämtliche Theaterthemen, die komplett ineinander greifen, sei es vom Probezentrum im Energie- und Technikpark bis hin zum Lager mit den Werkstätten. All das ist ineinander so vernetzt, dass Sie das nicht mit voneinander trennen können, sondern in einen Bereich einfach übergeben und da die Schnittstellen aussuchen. Auch jeweils die Schnittstellen zu den Stadtwerken, weil fast alle Maßnahmen, die Sie hier sehen, führen wir zusammen mit den Stadtwerken durch und haben immer einen Ansprechpartner auf der anderen Seite, der auch in den anderen Projekten mit agiert. Der TUFO-Anbau, über den Sie schon beschlossen haben im Stadtrat, bis hin zum Bauvorhaben Domi, was wiederum tangiert den Energie- und Technikpark. Auch das passt wiederum zusammen. Die Quartiersentwicklung an der Löwenbrückner Straße, die wir vorgesehen haben zwischen Dezernat 1 und 4. Hinzu kommen die Themen, die Frau Borkam vorgestellt hat, auch in der letzten Sitzung, nämlich die Innenstadtimpulse und Stadtdörfer. Auch hier können wir das Know-how aus diesem Team dann zusammenführen. Und zusammen mit dem Herrn Fisch, mit dem ich ja heute hier sitze, gemeinsam die General-von-Seidel-Kaserne zu entwickeln, hilft uns einfach dadurch, dass wir in beiden Projekten gemeinsame Ansprechpartner haben bei den Stadtwerken. Ganz klar nochmal herausgestellt, wer hat denn die Budgetverantwortung für die jeweiligen Maßnahmen, die ich Ihnen eben gezeigt habe? Natürlich der Fachdezernent und das jeweilige Fachamt. Das kann zum einen das Stadtraum Trier sein, das kann auf der anderen Seite die Gebäudewirtschaft sein. Das zum Abschluss. Viel Umfassendes, bitte nochmal differenzieren. Der Punkt 2 ist lediglich dient zur Information und der Punkt 1, Vergabe von Bauverfahren zu beschleunigen, ist der Beschlusspunkt für heute Abend. Vielen Dank.
Vielen Dank allen drei Vortragenden. Also, ich sage mal, Bauoptimierung, Zeitpläne in einer halben Stunde in einer hohen Komplexität. Vielen Dank für die Strukturierung. Bevor ich jetzt die Redeliste eröffne, nochmal der Hinweis. Natürlich wird Herr Ludwig gerne alles selber im Baudezernat machen. Was ist die Alternative? Wichtig, wie auch gesagt, Frau Gabis hat gesagt, sie möchte dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Sie wird klassisch mit dem Baudezernat weiterarbeiten. Erlauben Sie mir, ich kriege viele Diskussionen auch immer mit im privaten Umfeld. Ich als Oberbürgermeister habe ja als Wirtschaftsdezernent von der ganzen Liste nur ein Projekt. Das ist die General-von-Seidel-Kaserne. Und da haben wir auch Herr Krischel und andere Fachleute diskutiert. Alleine dort brauche ich 11 gesetzlich vorgeschriebene Gutachten. Da kann ich jetzt sagen, das ist zu viel, das ist Bürokratie, Umweltschutz wird übertrieben. Wir brauchen darüber nicht diskutieren, das ist gesetzlich gesetzt. Und damit ist der Rahmen, den wir haben, innerhalb der Stadtverwaltung ebenso wichtig. Was können wir bei uns optimieren, damit es schneller geht? Und das sind die Dinge, die andere Städte schon praktizieren und die wir vorschlagen. Aber auch hier nochmal, es ist ein Vorschlag an den Stadtrat. Sie entscheiden, ob Sie diesen Weg gehen wollen. Vielen Dank an alle, die vorgetragen haben. Und jetzt gehe ich zur Redeliste. Zuerst fange ich an mit Herrn Heinrich. Herr Heinrich, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich beneide Sie, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Sie oder die Stadtverwaltung hat alle Zeit der Welt, hier eine Vorlage vorzustellen. Wir nur wenige Minuten von dem, was eben präsentiert und gesagt wurde. Da gab es viele Punkte, denen würde ich gar nicht widersprechen. Einige Punkte, die gesagt wurden, fand ich auch grundsätzlich falsch. Die Zeit erlaubt es mir aber nur, ein paar allgemeine Punkte anzumerken. Bauverfahren sind komplex. Die Ursachen von Bauzeitverzögerungen und Kostensteigerungen sind vielfältig. Langes Warten auf Fördermittelbescheide, Nachforderungen der oberen Genehmigungsbehörden, fehlende Personalkapazitäten, nachträgliche Nutzerwünsche, steigende Bau- und Materialpreise und so weiter. Auf diese Aspekte gehen weder die Vorlage noch die eben vorgestellte Präsentation ein. Mit dem Argument, Bauverfahren zu beschleunigen, sollen die Schwellenwerte der Vergaberichtlinie der Stadt Trier erhöht werden, Beauftragungen von Planungsleistungen, Baumaßnahmen zukünftig nicht vom Stadtrat bzw. seinen Gremien, sondern von den Fachdezernenten erfolgen. Bisher wurden die meisten Entscheidungen in der Vergabekommission beschlossen, die in der Regel alle 2 Wochen zusammenkommt. Bei Dringlichkeit werden Sondertermine angesetzt. Dass die bisherige Regelung Bauverfahren so stark bremsen würde, wie das jetzt eben dargestellt wurde, können wir nicht erkennen. Unsere Fraktion hat sich immer für offenen Wettbewerb, eine großmögliche Transparenz und eine breite Streuung insbesondere von Planungsleistungen eingesetzt. Ganz egal, ob das jetzt für große Baumaßnahmen gilt oder kleinere, wie eben besprochen, öffentliche Toilettenanlagen. Durch die fraktionsübergreifenden Hinweise der Vergabekommission werden in den Verwaltungsvorlagen mittlerweile alle Bieter und deren Angebotspreise sowie die finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Baumaßnahmen dargelegt. Die Vergabekommission tagt nicht öffentlich. Und das, was verraten wird, ist vertraulich. Doch so viel sei verraten. Mehr als einmal wurden Vergabevorschläge der Stadtverwaltung nach kritischen Nachfragen geändert. Die Verwaltung zu Nachverhandlungen oder Neuausschreibung aufgefordert, wenn vollkommen überhöhte Preise angeboten wurden. Damit haben wir effektiv Baukosten reduziert. Gemäß der Gemeindeordnung hat der Stadtrat Entscheidungs- und Kontrollrechte. Diese werden nach unserer Auffassung mit der Neuregelung geschwächt. Das größte Problem haben wir jedoch mit der Schaffung eines neuen, dem Dezernat 1 zugeordneten Amt für zentrales Projektmanagement. Dieses hatten wir schon einmal, hieß nur anders. ZC, strategisches Gebäudemanagement. Dort wurden zahlreiche Untersuchungen und Planungen durchgeführt. Jedoch fehlte der Austausch mit den Menschen, die diese Planungen umsetzen sollten. Kostenschätzungen waren daher nicht immer realistisch.
Auch im Hinblick auf eine Reduzierung der Ämter, effizienteres Arbeiten und klare Verantwortlichkeiten war es richtig, dass diese Aufgaben dann die Gebäudewirtschaft Trier übernommen hat. Wenn nun das Projektmanagement im Hauptdezernat angesiedelt werden soll, führt das nach unserer Auffassung nicht zu einer Beschleunigung von Bauverfahren, denn auch diese muss sich mit den Dezernenten, Ämtern und Nutzern abstimmen, Vergaberichtlinien beachten. In der Präsentation wurden die Sanierung des Theaters und der Neubau der Feuerwache als beispielhafte Projekte genannt, die mit einem zentralen Projektmanagement zu kürzeren Bauzeiten, geringeren Kosten und Qualitätssteigerungen führen würden. Wer die Planungsgeschichte dieser Projekte kennt, weiß, dass die Verwaltung viel Zeit gebraucht hat, sich in die Materie dieser komplexen Bauaufgaben einzuarbeiten, bevor überhaupt erste Ergebnisse vorgestellt wurden. Wir hätten viel Zeit und damit auch Geld gespart, wenn von Anfang an sachkundige externe Planer beauftragt und eingebunden worden wären. Es ist vollkommen richtig, darüber nachzudenken, wie Bauvorhaben effizienter geplant werden, Bauzeiten und Baukosten gesenkt werden können. Der vorliegende Vorschlag der Verwaltung ist nach unserer Auffassung nicht zielführend, führt zu neuen Problemen, schwächt die Arbeit und Kontrollpflicht des Stadtrates. Wie anfangs erwähnt, sind die Ursachen von Bauzeitenverzögerungen und Kostensteigerungen vielfältig, die Bauabläufe komplex. Eine Beratung mit den betroffenen Dezernatsausschüssen ist nicht erfolgt. Wir beantragen daher, die Vorlage in den Dezernatsausschuss 4 zu verweisen. Wir erwarten dort eine umfassende Darlegung der Bau- und Zeitabläufe und eine fachliche Diskussion, die zu einer tatsächlichen Verbesserung der Bauabläufe führt. Sollte unser Überweisungsantrag keine Mehrheit finden, nehmen wir die Vorlage ab. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Heinrich. Eigentlich ist Ihr Urteil vernichtend zu dem, was wir vorgeschlagen haben, aber erlauben Sie mir, dass Herr Fisch noch mal kurz was dazu sagt.
Ja. Vielleicht auch noch mal ganz kurz auf so ein paar Punkte vielleicht auch einzugehen. Also letztendlich, die Vergabekommission ist soweit richtig. Natürlich, wenn es um freiberufliche Leistungen geht, ist die Vergabekommission der Ansprechpartner. Wichtig ist aber auch, wenn es um Bauverfahren geht, wenn es um Liefer- und Dienstleistungen geht, dann sind wir immer in einem Bereich, wo die Vergabekommission regelmäßig überhaupt nicht beteiligt wird, weil es sich letztendlich um eine Auftragsvergabe über 500.000 Euro handelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Der zweite Punkt bezog sich eben auf das Projektmanagement. Da ist ganz wichtig, da kann ich nur sagen, letztendlich, es ist nur eine Kenntnisnahme, es geht hier nicht um eine Beschlussvorlage. Das habe ich versucht und Herr Krischel auch sehr, sehr deutlich zu machen. Letztendlich die Beschleunigung von Bauverfahren, die Delegation der Auftragserteilung, das ist die Beschlussvorlage, um die es heute geht. Und deswegen wollten wir uns damit auch hauptsächlich dann auch beschäftigen. Zum Thema der Auftragsvergaben, das ist mir nicht bekannt, um ehrlich zu sein, in der Vergabestelle, die 6,5 Jahre, die ich in der Vergabestelle war, gab es aus meiner Sicht keine einzige Vergabe, die in der Vergabekommission zurückgenommen wurde, beziehungsweise wo eine Neuausschreibung stattgefunden hätte. Jetzt muss man sagen, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, wenn die Vergabekommission eine Vorlage ablehnt.
Zur Geschäftsordnung.
Sie haben Antrag zur Geschäftsordnung.
Ja, es ist nicht in der Geschäftsordnung vorgesehen, dass der Stadtvorstand ständiges Rederecht hat. Ja. Es ist jetzt die Redeliste der Fraktionen abzuarbeiten und danach darf abschließend der Stadtvorstand nicht mal Stellung nehmen. Es geht aber nicht, dass der Stadtvorstand jeden einzelnen Beitrag jetzt noch mal kommentiert. Das ist so definitiv nicht vorgesehen. Ich bitte darum, jetzt erstmal die Redeliste abzuarbeiten und danach dann nochmal abschließend gerne eine Stellungnahme des Stadtvorstandes. Dankeschön.
Vielen Dank für den Hinweis. Hier ist mir aber wichtig, dass offensichtliche Falschdarstellungen von den Fachleuten kurz korrigiert werden. Das macht Herr Ludwig immer so und das macht auch Frau Gabes so. Wir sind aber durch mit den kurzen Statements und dann gebe ich ab an Herrn Köhler. Herr Köhler, bitte.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen, der Herr Buchmann hat mir gerade schon einiges vorweggenommen. Ich möchte das, bevor ich zu meinem eigenen Beitrag komme, gerade mal sagen. Wir haben heute eine Stadtratssitzung, die wir eigentlich schon vorher in unseren Verfahren immer wieder anders abgelaufen haben. Wir hatten heute eine Stellungnahme von Herrn Ludwig, die im Redebeitrag kam. Wir haben jetzt die Stellungnahme vom Herrn Fisch, die in dem Redebeitrag kam. Dieses Gremium ist das Gremium des Stadtrates und ich bitte das doch auch zu beherzen. Insbesondere den Vortrag, den wir gerade gehört haben, haben wir auch schon im Steuerungsausschuss gehört. Da gehört er hin, da werden die Fachkompetenzen gefordert, da wird inhaltlich darüber diskutiert. Dass wir jetzt hier eine Stunde diskutieren, ich möchte gar nicht wissen, was wir jetzt an Geld im Moment ausgegeben haben für die Ratsmitglieder und insbesondere für die Verwaltungsmitarbeiter, die da jetzt mit dabei sind. Ich bitte für die Zukunft, dass wir diesen Prozess, den eingeübten, eingespielten Prozess des Ablaufes, bitte beherzigen. Ich hätte nämlich jetzt auch gesagt, dass der Kollege Heinrich viel Richtiges gesagt hat, was auch in unserer Diskussion sehr kontrovers behandelt und diskutiert wurde. Aber er hat auch viele Punkte genannt, die nichts direkt mit dieser Vorlage zu tun haben, sondern die er als Fazit für die weitere Verarbeitung dieser Vorlage Bedingung. Und da müssen wir ja auch nochmal drüber reden. Das hat aber jetzt nichts direkt damit zu tun. Diese Vorlage hier beinhaltet ganz klar die Vergabe Punkte, die Vergabesummen höher anzusetzen. Das dürfen wir, das ist legitim. Ich glaube, da hat auch keiner etwas dagegen zu sagen. Allerdings mit dem Punkt, dass wir das auf die jeweiligen Fachdezernenten verteilen. Und da liegt die Diskussion, wie es dann weitergeht, wie der Fachdezernent halt eben seine Informationen bekommt. Greift er da auf die Leute aus dem Dezernat 4, aus dem Bauausschuss zu? Hat er eigene Leute? All das muss geklärt werden. All das steht in der Vorlage nicht drin. Das ist das, was wir zukünftig halt eben jetzt noch erarbeiten müssen. Unsere Fraktion hat sich ganz klar und deutlich dafür ausgesprochen, für jegliche Beschleunigung von Bauvorhaben zu sein. Aber wir werden heute dieser Vorlage hier sehr uneinheitlich zustimmen. Wir werden einige Stimmen haben, die der Vorlage zustimmen. Wir werden einige Enthaltungen haben. Und wir werden ganz klar auch eine Nein-Stimme haben bei diesem Verfahren, weil wir die Diskussion auch innerhalb unserer Fraktion darüber noch nicht endgültig abgeschlossen haben. Und das hängt, wie Kollege Heinrich das gesagt hat, auch mit dem weiteren Vorgehen zusammen. Der Änderungsantrag bzw. der Verweisungsantrag der Grünen, auch da sind wir nicht einheitlich, das ergibt sich aus dem Abstimmungsergebnis für die Vorlage. Auch da werden wir unterschiedlich abstimmen. Ein Teil wird diesem Verweisungsantrag zustimmen, ein Teil wird ihn ablehnen. Danke sehr.
Vielen Dank, Herr Köhler. Es geht hier ja wieder auch um das allgemeine Thema Stärkung der Ausschüsse. Und diesen Hinweis nehme ich gerne an. Herr Täuber.
Wenn Herr Täuber sich nicht meldet, hat er weiterhin Probleme mit seinem Mikro. Er wird es nochmal versuchen. Wenn das nicht funktioniert, würde ich dann kurz den Part übernehmen.
Einverstanden. Vielen Dank, Rainer Lehnert.
Na, es sieht so aus, als würde es nicht funktionieren.
Wir können Sie sehen und wir können Sie gut hören.
Okay, vielen Dank, sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Auch nochmal Dankeschön an die Referenten, die ja schon mal das inhaltlich vorgetragen haben. Und wie wir ja da mitbekommen haben, und viele jetzt auch, ist es ein sehr komplexer Vorgang. Aber Ziel ist ja genau definiert und eben auch nochmal dargelegt worden. Das Ziel ist es, all die Vorgänge, die in der Verwaltung bisher nicht so gut gelaufen sind, weil Beschwerden kamen, dass die Bauanträge und das alles so lang dauert, das kostet sehr viel Geld, auch für die Unternehmen, ist es das Ziel, hier einen Beschleunigungsprozess einzuleiten. Die Verwaltung geht hiermit einmal jetzt für Trier einen ganz neuen Weg und sieht darin auch die Chance, dieses Verfahren oder diese Verfahren zu beschleunigen. Denn man muss immer wieder vor Augen halten, auch die Verwaltung ist ein Dienstleistungsbetrieb am Kunden. Das heißt, wir müssen unsere Vorgänge optimieren. Und der Mehrwert wurde ja auch herausgestellt mit schnelleren Ausschreibungen, kürzer Bauzeiten, höherer Realisierungsquotient und auch, wenn das ein oder andere jetzt nicht von jedem einsichtbar ist, dass die Stärkung der Fachämter. Es hat sich gezeigt, wie wir eben gehört haben, dass in dem Verfahren, das ja in der Verwaltung durchlaufen ist, alle Ämter zugestimmt haben. Alle Dezernate, die in Zukunft damit befasst sind, sind weiterhin beteiligt. Und es erschließt sich uns und mir nicht, warum ein Dezernat, das Dezernat 2, sich hier verweigert. Denn auch hier laufen ganz wichtige Prozesse, die in der Vergangenheit ja auch nicht gerade in der kürzesten Zeit abgelaufen sind. Es waren halt Maßnahmen des öffentlichen Trägers, wie zum Beispiel Kita, Schulen und Sportanlagen. Und ich denke, wir sind eine Verwaltungseinheit. Und wenn später 4 Dezernate da jetzt diesen neuen Weg mitgehen, gibt es für uns keinen erklärlichen Grund, warum Frau Gabes mit dem Dezernat 2 hier sich dem nicht anschließt. Das hat sich eben so gehört, als gäbe es da zwingende Gründe, aber die sehen wir nicht. Wir wollen diesen Weg hier unterstützen. Wir wollen mitgehen, die Chance nutzen, das Ganze zu beschleunigen und wir stimmen der Vorlage zu und sehen jetzt auch keinen Mehrwert, dass das nochmal im Dezernatsausschuss dann, das war ja im Steuerungsausschuss ausführlich, jetzt in den Dezernatsausschuss geht, sehen wir keinen Sinn. Wir werden also diesem Verweisungsantrag auch nicht zustimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Lehnert. Als nächstes habe ich die Wortmeldung von Herrn Frisch. Herr Frisch, bitte.
Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Die AfD-Fraktion wird der Vorlage gerne zustimmen. Die Argumente hat der Kollege Lehnert eben nochmal zusammengefasst, sind auch vorhin in einigen Redebeiträgen schon angeklungen. Die Überweisung werden wir ablehnen, weil wir tatsächlich keinen Sinn darin sehen, diese eigentlich sehr vertieft geführte Diskussion jetzt nochmal in eine weitere Runde zu bringen. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, ergänzend zu dem bisher Gesagten, dass diejenigen, die jetzt Bedenken haben, die ich ein Stück weit nachvollziehen kann, ja jederzeit daran erinnern können, dass wir das Verfahren evaluieren. Es macht jetzt Sinn, gerade in Corona-Zeiten, wo wir auch im Baubereich erhebliche Materialeinschränkungen haben, wo die Auftragslage bei den Unternehmen sehr gut ist, was dazu führt, dass ohnehin die ganze Umsetzung verzögert wird, das jetzt zu machen, aber es besteht jederzeit die Möglichkeit zu evaluieren. Und mein Vorschlag wäre, dass wir das jetzt mal für eine gewisse Zeit ausprobieren, wie das Ganze läuft. Sollte sich dann herausstellen, dass die hier vorgetragenen Bedenken tatsächlich relevant sind, was ich persönlich bezweifeln würde, dann hat der Rat jederzeit die Möglichkeit, dieses Verfahren wieder zu verändern. Insofern würde ich um einen Vertrauensvorschuss für die Verwaltung bitten. Lasst uns das Ganze mal ausprobieren, genau beobachten, wie die Dinge sich entwickeln. Und ich bin ganz optimistisch, dass die Vorlage insgesamt uns auf einen guten Weg bringen wird.
Vielen Dank, Herr Frisch. Dann habe ich 3 weitere Wortmeldungen. Herr Johann, Herr Schneider, Herr Schmitz. Erstmal Herr Johann. Herr Johann, Ihr Mikro ist noch stumm geschaltet. Herr Johann, Ihr Mikrofon ist noch stumm geschaltet. Wir können Sie sehen. Nein. Herr Johann, wenn Sie es vielleicht noch probieren, dann würde ich Herrn Schneider vorziehen. Einverstanden? Okay, dann erst Herr Schneider und dann Herr Johann.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein komplexes Thema, mit dem wir uns hier in dieser Nachholsitzung noch beschäftigen. Ich denke, es ist klar und das sollte auch bekannt sein, dass wir als FDP-Fraktion das Ziel der heutigen Vorlage uneingeschränkt unterstützen, nämlich die Beschleunigung von Bauvorhaben. Insbesondere, viele Punkte wurden ja auch schon genannt, auch auf oder mit Blick auf den Haushalt. Der Oberbürgermeister hat es heute ja einführend schon deutlich gemacht, mit welchen Herausforderungen wir es hier zu tun haben, insbesondere auch im Investitionsbereich. Und ich denke, dass es da ein gutes und positives Signal ist, dass wir uns auch mit dieser Frage hier auseinandersetzen und dass eben auch die Verwaltung oder in dem Fall halt der Herr Oberbürgermeister hier auch federführend vorangeht, um eben dieser Problematik entgegenzuwirken. Insbesondere wieder mit Blick auf den Haushalt betrachtet, wenn ich mir die Baukostensteigerungen und auch die prognostizierten Entwicklungen da in den nächsten Zeiten anschaue, denke ich, dass es dringend notwendig ist, dass wir bei dem Thema jetzt eine Entscheidung treffen und dann auch wirklich vorangehen. Ich kann verstehen, dass einige Kolleginnen und Kollegen hier ihre Probleme haben. Ich muss allerdings auch deutlich sagen, wenn die demokratische Mitsprache immer in der Form jetzt auch dann so thematisiert wird, dann möchte ich mal darauf hinweisen, dass wir schon seit langem auch immer wieder mal bemängelt haben, dass beispielsweise kleinere Fraktionen in diesen Gremien ja ohnehin nicht vertreten sind, um die es hier jetzt geht, und wir beispielsweise in der Vergabekommission eben nicht dabei sind und da ohnehin dann auch die Mitsprache gar nicht möglich wäre. Von daher sollte man dann schon auch konsequent sein und dann an anderen Stellen vielleicht auch nochmal über Öffnungen diskutieren. Wir sehen das an der Stelle aber nicht so. Wir glauben, dass es tatsächlich sinnvoll ist, auch in diesem Schritt jetzt hier zu gehen. In der Tat ist es so, dass wir, sollte es sich erweisen, dass man damit überhaupt keine positiven Erfahrungen macht und das überhaupt nicht funktioniert, ist natürlich in der Hand des Stadtrats, liegt da auch eine Entscheidung, wieder in die andere Richtung zu treffen. Ich glaube aber, und das wird auch unsere Fraktion so tun, dass wir, dass es gut ist, wenn wir heute dieser Vorlage zustimmen. Das werden wir, wie gesagt, so machen. Auch für uns ist es ein bisschen unverständlich, dass da jetzt ein uneinheitliches Vorgehen im Stadtvorstand angedacht ist. Wieso das Dezernat 2 da jetzt nicht mit an Bord ist, erscheint mir nicht wirklich nachvollziehbar und macht auch meiner Meinung nach das Ganze dann wieder deutlich schwieriger. Es sollte doch, denke ich, das Ziel sein, bei aller vorhandener Unterschiedlichkeit in manchen Bereichen, dass man da eben einheitlich vorgeht. Das ist zumindest meine Erwartungshaltung auch an die Zusammenarbeit im Stadtvorstand. Deshalb hätte ich mir das sehr anders gewünscht. Wir als FDP-Fraktion werden dem heute zustimmen und würden uns freuen, wenn das heute hier eine Mehrheit findet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schneider. Jetzt probiere ich es nochmal bei Herrn Johann. Herr Johann? Herr Johann, auf meinem Board sind Sie immer noch stumm geschaltet. Es hat man selten, dass das Bild exzellent ist und der Ton gar nicht kommt. Herr Johann, würden Sie sich vielleicht noch mal komplett neu anmelden? Dann ziehe ich die anderen Wortbeiträge vor. Ja? Vielen Dank. Dann Herr Schmitz.
Ja, Herr Oberbürgermeister, verehrte Ratsmitglieder, meine sehr verehrten Damen und Herren, Rat und Verwaltung hatten ja ein 10-Jahres-Programm beschlossen, um 100 Millionen zu verbauen ein ambitioniertes Ziel. Und hier würde eine solche Maßnahme sicherlich auch gute Früchte tragen, auch das eben erwähnt der Feuerwache oder auch, wie eben erwähnt, in der Generalpolizeikaserne und viele, viele andere Bereiche würden davon, von dem Nutzen. Wir sind uns nicht so ganz einig, weil bei uns in der Fraktion jetzt noch eine Diskussion praktisch jetzt noch während der Geschichte hier stattgefunden hat, wie wir uns verhalten. Ich persönlich bin grundsätzlich für diese Maßnahme, weil ich denke, viele Gründe wurden ja jetzt hier vorgetragen, warum man dafür sein kann. Natürlich verstehe ich auch einige Ratsmitglieder, die so ein bisschen Angst haben, dass hier, ich sag mal, die Entscheidungskraft des Rates so ein bisschen beschnitten wird. Aber das sehe ich deswegen nicht, weil der Grundsatzbeschluss einer Maßnahme, die im Stadtrat geplant wird, die wird immer noch nur und ausschließlich vom Stadtrat beschlossen und von sonst keinem. Hier geht es jetzt um das, was in der Folge passiert. Ja, klar, Vergabe. Aber was passiert bei der Vergabe? Bei der Vergabe ist es doch so, dass im Endeffekt dann mitgeteilt wird den Anwesenden, diese oder jener Bieter ist der wirtschaftlich Beste und an den wird jetzt vergeben. Ich meine, was Dominik Heinrich eben gesagt hat, also ich habe es noch nicht erlebt, zu den Zeiten, wo ich da noch gesessen habe und das mit anhören konnte, dass die Vergabe geändert wurde. Und viele Dinge, die Dominik Heinrich angesprochen hat, ich meine, ich bin kein Fachmann, aber er hat auch Dinge angesprochen, die haben jetzt nichts mit dem, was wir hier zu entscheiden haben, zu tun, sondern eher mit den Randgeschehnissen. Aber darum geht es heute gar nicht. Es geht eigentlich nur darum, im Endeffekt zu sagen, ja, der Grundsatzbeschluss, der wird im Stadtrat beschlossen und dann alles das, was dann kommt, das kann man auch delegieren, dann muss man nicht unbedingt hingehen und jetzt nochmal alle Ämter mit unter Umständen nochmal in den Ortsbeirat gehen, nochmal in den Dezernatsausschuss, in den Steuerungsausschuss und nochmal in den Stadtrat. Und dadurch kommen logischerweise diese wochenlangen Verzögerungen. Und wir als Rat haben doch immer gesagt, wir wollen, dass die Verwaltung schnell arbeitet und dass die Maßnahmen schnell umgesetzt werden und dass diese Realisierungsquote entsprechend hoch ist. Das wollen wir doch alles. Warum wir uns dem jetzt verwehren? Gut, es mag sein, dass vielleicht hier einige Detailfragen noch nicht so ganz geklärt sind. Ich weiß auch nicht, weil ich nicht in dem Dezernatsausschuss bin, ob diese Vorstellung, die wir jetzt heute gehört haben, auch im Dezernatsausschuss stattgefunden hat. Also im Steuerungsausschuss offensichtlich, das ist ja hier gesagt worden, aber ich glaube, im Dezernatsausschuss weiß ich nicht. So, das hätte natürlich dann schon doch hingehört, aber ich meine, letztendlich muss man ja sagen, wir haben diese Vorstellung ja jetzt komplett hier gehört und haben das ja miterlebt. Ja, und jeder konnte sich jetzt so sein Bild machen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ich persönlich halte es für absolut sinnvoll. Und ich werbe dafür, dass wir uns dem anschließen. Ich gebe in meiner Fraktion wird man vielleicht unterschiedlich abstimmen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, das war mein Wortbeitrag. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Schmitz. Ich probiere es nochmal bei Herrn Johann.
Hallo, jetzt hört man mich.
Wir haben, ich kann Sie hören, Herr Johann, zumindest der Ton ist da. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Also wir haben da grundsätzlich, also man kann schon nachvollziehen, dass natürlich da von der Stadtverwaltung diese Vorgehensweise gewünscht wird, weil auf den ersten Blick natürlich durchaus eine Beschleunigung stattfinden kann. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht so sehr drin in den Verwaltungsgeschehen bei der Stadtverwaltung, wie viele Abläufe da intern noch zu klären sind bei solch großen Vorhaben. Also es erscheint mir erstmal ein bisschen einseitig, hier nur den schwarzen Peter beim Stadtrat zu sehen, als wäre der jetzt sozusagen der Bremser von großen Bauvorhaben. Ich denke, wir haben eigentlich in der Vergangenheit durchaus relativ, also ich bin jetzt seit 2 Jahren jetzt dabei, muss ich dazu sagen, aber relativ zeitnah die entsprechenden Beschlüsse gefasst. Das zweite ist halt die Vorlage, die kommt jetzt halt eben so ein bisschen daher, also es wurden jetzt auch Vorträge gehalten, also wir sehen da durchaus noch ein bisschen Klärungsbedarf und auch mal vielleicht eine Diskussion in einem anderen Rahmen, wie wir den jetzt hier haben, in der öffentlichen Stadtratssitzung, könnte man auch mal in einer öffentlichen Dezernatssitzung nochmal drüber sprechen, weil man ja hier jetzt, ich sag mal, nicht so die Möglichkeit hat, zu speziellen Punkten nachzufragen und ist einfach der Rahmen ist jetzt hier nicht gegeben. Deswegen würden wir es sinnvoll sehen, die Sachen nochmal im Dezernat 4 auch zu besprechen, weil es dieses Dezernat ja nun mal am meisten betrifft. Und ich sehe grundsätzlich, auch wenn es natürlich große Projekte gibt, die mittlerweile eben in anderen Dezernaten projektgesteuert werden, Hauptaufgabe und die Baufachleute sitzen nun mal an dem Dezernat 4, beziehungsweise dann noch bei der Gebäudewirtschaft. Dementsprechend, ja, also mir bleiben noch viele Fragen im Kopf und deswegen, der Dominik Heinrich hat das auch nicht ganz gut zusammengefasst. Also wir würden definitiv auch nochmal eine Runde drehen wollen im zuständigen Dezernat, also am meisten zuständigen Dezernat und würden uns freuen, wenn da noch andere mitgehen würden. Es geht halt eben tatsächlich um Verantwortlichkeiten, die ja jetzt dann tatsächlich anders geklärt werden. Und man nimmt sozusagen dem Stadtrat ein wenig die Verantwortung weg und übergibt sie dann den Fachdezernenten. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Dezernat 2 da nicht mitmachen möchte. Es ist halt tatsächlich so, man ist nachher vor der Stadt, wird immer der Stadtrat der Verantwortliche sein, wenn irgendwas in die Hose geht. Und dementsprechend, wir geben die Verantwortung ab, aber im Endeffekt kein Mitspracherecht mehr. Und am Ende des Tages, sind es dann doch gewesen, weil wir dann im Endeffekt in der Öffentlichkeit eben als Stadtrat dastehen, der Dinge entschieden hat. Dementsprechend würde ich darum bitten, diese Sachen nochmal zu diskutieren und dementsprechend auch klar zu fassen. Und das kann man eigentlich am besten dann im zuständigen Dezernatsausschuss tun. Dankeschön.
Das heißt, Sie schließen sich dem Antrag an, Verweisung in Dezernatsausschuss 4. Formal zuständig ist aber der Steuerungsausschuss. Ich will nur noch mal darauf hinweisen. Und dann habe ich noch 3 Wortmeldungen. Als habe ich Herrn Hügle, Herrn Heinrich und dann Frau Probst. Herr Hügle, bitte.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauende. Der Verlauf der Diskussion zeigt, dass hier doch noch ganz viele Fragen offen sind, dass hier einige Bedenken bestehen, weil das zwar mit den Fachämtern in der Verwaltung intern im Steuerungsausschuss diskutiert wurde, aber leider nicht in den Ausschüssen, die jetzt letztendlich dann alle davon betroffen sind. Wir haben die Dezernenten nicht gehört, wir haben nicht gehört, warum Frau Gabes nicht mitmacht, wir haben den Baudezernenten nicht gehört, können ihn auch hier nicht hören. Die neuen Dezernenten, die in Zukunft kommen, sind nicht eingebunden darin. Deswegen plädiere ich einfach nochmal sehr dafür, dass wir uns die Zeit nehmen und das in den Ausschüssen, in allen Dezernatsausschüssen zu besprechen, welche Auswirkungen es dort hat. Grundsätzlich sind wir für jede Maßnahme, die zu Beschleunigung von Baumaßnahmen führt. Aber die Bedenken, die wurden ja heute schon einige hier geäußert. Es besteht im Moment auch meines Erachtens kein Grund zu einem eiligen, schnellen Beschluss, weil wir jetzt in die Sommerferien gehen und über die Sommerferien ist die Vergabe ja sowieso geregelt, sodass man wirklich die Zeit eine Sitzungsperiode nach der Sommerferien dazu nutzen konnte, um diese Bedenken auszuräumen. Und deswegen, ich plädiere hier einfach nochmal ganz deutlich dafür, dass wir uns diese Zeit nehmen und bedanke mich fürs Zuhören. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Hügle, für diesen Kompromissvorschlag nochmal. Der zuständige Ausschuss ist der Steuerungsausschuss und nicht der Dezernatsausschuss 4, weil die Vorlage vom Oberbürgermeister eingebracht worden ist. Parallel dazu kann das gerne auch im Dezernatsausschuss 4 behandelt werden, aber der Verweisungsantrag formal muss in DEZ 1, also in Steuerungsausschuss gemacht werden, wo es aber schon mal war, nur für meine Seelenhygiene. Jetzt kommt noch mal Herr Heinrich.
Sehr vielen Dank, Herr Leibel. Da möchte ich auch anknüpfen. Und zwar, ich möchte auch diesem Steuerungsausschuss nicht zu nahe treten. Der beschäftigt sich mit vielen Themen und ich hatte auch versucht darzustellen, wie komplex das Thema Vergaberecht ist, Bauabläufe, wie Bauzeitenverzögerungen entstehen, wie sich Baukosten mehren. Und ich finde, die Diskussion gehört doch tatsächlich auch in den Fachausschuss und wir haben das leider nicht im Dezernatsausschuss 4 beraten können. Und die Diskussion bisher, das zeigt doch allein auch die Tatsache, wie viel zeitlichen Rahmen Sie benötigt haben, hier noch einmal Ihre Ideen zu präsentieren, zeigt doch, wir sind noch nicht am Ende der Diskussion. Ich möchte wirklich warnen, stimmen Sie für den Verweis in den Ausschuss. Wir verlieren doch keine Zeit. Es besteht doch kein Zeitdruck in dem Maße. Und besser ist es, wir denken nochmal drüber nach, finden vielleicht auch noch ergänzende Lösungen, andere Ansätze und am Ende sind wir alle wirklich zufrieden. Da ja angezweifelt wurde, was die Arbeit der Vergabekommission anbelangt, es ist ja eine vertrauliche Ausschuss. Dennoch, also zuletzt, nur ein Beispiel, gab es ein Angebot, das hat absolute Notpreise, die verlangt wurden. Die Verwaltung hat gesagt,
es ging um eine nicht öffentliche Sitzung. Herr Ludwig, bitte Sie, vorsichtig zu sein. Ja?
Das weiß ich, vielen Dank, das weiß ich. Da hatte die Verwaltung vorgeschlagen, einen Auftrag zu erteilen für eine Firma, die absolut überhöhte Preise gefordert hat. Und nur weil die Vergabekommission sich dagegen gewehrt hat, gab es noch einmal Gespräche dazu und es wurde nochmal geprüft. Da sehen Sie, wie wichtig das, die Vergabekommission, wie wichtig der Stadtrat als Kontrollfunktion ist. Es reicht nicht, vierteljährlich oder alle paar Monate informiert zu werden über welche Vergabeentscheidungen. Wir hatten eine Zeit, das ist lange her, da ist auch sehr vieles unter der Hand gelaufen. Im besten Willen, es wurden Aufträge vergeben, oft auch an gleiche Firmen, das ist Jahrzehnte her. Und ich weiß, das ist nicht Ihre Absicht, aber es ist so wichtig, dass wir weiterhin nicht nur informiert werden, sondern auch eingebunden werden und eingebunden sind in Entscheidungen der Stadtverwaltung. Das ist nicht nur unsere Pflicht, das ist auch unser Recht. Und ich bitte Sie alle, denken Sie darüber nach, wir verlieren keine Zeit. Wir sollten die Diskussion noch einmal im Ausschuss, im Fachausschuss führen, auch um eine gute Lösung zu finden. Stimmen Sie bitte unserem Überweisungsantrag zu. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Heinrich. Aber ganz kurz, wir haben wirklich ein Zeitproblem. Sie haben die Haushaltszahlen gesehen und deshalb vieles könnte schon auf den Weg gebracht werden. Aber ich habe jetzt noch weitere Wortmeldungen. Frau Probst und dann Frau Albrecht. Frau Probst, bitte.
Ja, guten Abend, Herr Bürgermeister, Herr Oberbürgermeister, Entschuldigung. Ich habe eine Bitte gehabt und ich werde mich bei dieser Vorlage auch dem Verweisungsantrag der Grünen stellen. Bei so wichtigen Vorlagen, wie Sie es hier gebracht haben, obwohl es formal richtig ist, dass Sie es in den Steuerungsausschuss eingebracht haben, weil es ja Ihre Vorlage ist, die aber für alle anderen Dezernate auch tangiert, hätte ich mir gewünscht, dass es nicht nur durch den Steuerungsausschuss, sondern durch alle Dezernatsausschüsse einmal präsentiert worden wäre. Dann hätten nämlich dort die entsprechenden Rückfragen schon gestellt werden können und man hätte darüber diskutieren können. Wir hätten uns heute Abend viel Zeit sparen können und Sie hätten sich im Vorfeld schon praktisch damit Ihr Platz nehmen können. Also gerade bei solchen wichtigen Vorlagen bitte ich doch, dass es, obwohl es formal richtig war, im Steuerungsausschuss, aber dass man dann alle anderen Ausschüsse auch mit einbezieht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Probst. Es war auch den Kolleginnen und Kollegen unbenommen, das natürlich im Dezernatsausschuss 4 zu machen. Im Steuerungsausschuss haben wir auch vereinbart, dass die Fachleute auch in jede Fraktion gehen und es nochmal erläutern. Und das haben sie auch auf Bitte einer Fraktion auch gemacht. Ich bin aber ganz bei Ihnen. Es ist ein komplexes Thema und es wurde heute zum zweiten Mal präsentiert. Jetzt Frau Albrecht.
Ja, Herr Oberbürgermeister, ich hätte eine Bitte.
wenn dem Antrag der Grünen stattgegeben wird, ist in den Ausschuss zu verweisen. Und ich werde mich auch diesem Antrag anschließen, weil ich auch gerade nach der Diskussion hier den Eindruck hatte, dass noch viel Klärungsbedarf ist. Und ich denke, das sollte doch im Interesse auch von allen Kollegen und Kolleginnen sein, dass einer so wichtigen Vorlage wirklich möglichst dann auch von allen zugestimmt wird und dann zugestimmt werden kann, wenn man den Eindruck hat, es ist wirklich die beste Vorlage und man hat keine Fragen mehr. Deshalb möchte ich mich also auch dafür aussprechen und dafür werben, dass dem Verweis in den Ausschuss zugestimmt wird. Sollte das der Fall sein, dass er durchkommt, dann sollte man es freundlicherweise so machen. Wir haben ja als Stadtratsmitglieder sowieso die Möglichkeit, in jedem Ausschuss anwesend zu sein, das weiß ich. Aber gerade wenn das jetzt im Steuerungsausschuss auf der Tagesordnung stände, würde ich darum bitten, da es ja auch alle Dezernate dann und alle Fachausschüsse betrifft, dass man es vielleicht so macht, wie wir es ja auch schon mal mit der Expertenkommission gemacht haben, wo wir zwei Dezernate zusammen haben tagen lassen, dass man da auch die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen dazu bittet, weil ich fände es sehr gut, wenn wir gerade den Sachverstand, sage ich jetzt mal, vom DEZ 4 da explizit dabei hätten, und ein Steuerungsausschuss setzt sich ja nicht so zusammen, dass jetzt hauptsächlich Leute aus dem DEZ 4 jetzt da drin sind. Wir haben auch welche, aber halt nicht nur. Also das wäre meine Bitte in der Hoffnung, dass dem Antrag, der gestellt worden ist, dann stattgegeben wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Albrecht. Ich frage nochmal Herrn Heinrich. Rein formal ist es eine Verweisung in den Dezernatsausschuss 1, in den Steuerungsausschuss. Ich könnte Ihren Verweisungsantrag aber ergänzen, parallel dazu auch in DEZ 4 und DEZ 2 Ausschuss. Wäre das in Ihrem Sinne, wenn ich Ihren Änderungsantrag so formulieren würde, Herr Heinrich?
Also ich fand den Ansatz von Frau Albrecht, einer gemeinsamen Ausschusssitzung eigentlich sehr gut, weil wir dann auch aus unterschiedlichen Perspektiven das Thema nochmal beraten könnten.
Es geht mir nur darum, formalen korrekten Änderungsantrag zu formulieren. Das heißt, Sie würden den Vorschlag von Frau Albrecht antizipieren, einen gemeinsamen Ausschuss, Steuerungsausschuss und Dezernatsausschuss 4, richtig?
Korrekt.
Weil dann notiere ich so auch Ihren Änderungsantrag. Vielen Dank. Jetzt habe ich eine weitere Wortmeldung von Herrn Kretzer. Herr Kretzer, bitte.
Ja, nur noch eine Nachfrage. Kann ich Ihre letzte Äußerung so verstehen, dass Sie sich dem Verweisungsantrag anschließen und den Antrag dann in die entsprechenden Fachausschüsse verweisen wollen? Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister.
Nein, ich habe nur versucht, Herrn Heinrich zu unterstützen, einen korrekten Verweisungsantrag zu stellen. Und von der Reihenfolge würde ich dann abstimmen lassen, Verweisungsantrag in einen gemeinsamen Ausschuss, Steuerungsausschuss und Dezernatsausschuss 4. Und wenn der keine Mehrheit hat, dann stelle ich die Verwaltungsvorlage, zu der ich als Oberbürgermeister natürlich stehe, stelle ich die dann zur Abstimmung. Das ist dann der demokratische Prozess. Wobei ich gebe zu, es ist ein komplexes Thema. Wir haben es aber heute schon zweimal jetzt präsentiert. Und uns in der Verwaltung würde es helfen, eine möglichst große Mehrheit dafür zu bekommen, weil wir wagen hier was Neues. Hier auch nochmal die Zusage, natürlich evaluieren wir. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann ändern wir das Ganze wieder. Aber bei den Haushaltsmitteln positiv, dieser Block mit bis zu 130 Millionen. Wir brauchen neue Ideen. Ich bin auch dankbar, und es ist wirklich so, wenn Sie mir zusätzliche Vorschläge unterbreiten, wie wir dann vorankommen. Aber wichtig ist jetzt, da hat Herr Lehner darauf hingewiesen, dass Frau Gabes noch mal kurz was sagt, warum sie nicht dabei ist. Und in der Tat, rund 70% der investiven Baumaßnahmen laufen im Schuldezernat, im Kita-Dezernat und im Sozialdezernat. Frau Gabes.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich hatte es schon im Steuerungsausschuss gesagt. Ich bin Sozialdezernentin und bin auf die Expertise dringend angewiesen, die ich aus dem Baubereich bekomme. Und wie Sie auch heute Abend in Ihrer Diskussion deutlich gemacht haben, gab es viele Unwägbarkeiten, die ich auch so wahrnehme. Also es war für mich noch nicht rund. Ich begrüße das sehr, dass wir das jetzt in den Steuerungsausschuss nochmal verweisen oder auch mit dem Dezernat 4. Möglicherweise kann ich dann auch der Vorlage folgen, wenn eben die Bedenken ausgeräumt werden. So viel von meiner Seite nochmal. Also wie gesagt, ich war eben nicht fähig, sagen wir mal so, dem zuzustimmen, weil ich einfach auf diese Expertisen auch angewiesen bin und das ist eine ehrliche Antwort. Vielen Dank.
Ja, hier nochmal der Hinweis, die Expertise wird geboten weiterhin, aber die Frage von Rainer Lehnert, es gibt hier kein Weisungsrecht und ich möchte das auch gar nicht hier nutzen. Jeder Fachdezernent muss für sich diese Entscheidung treffen und das ist dann auch für mich in Ordnung. Jetzt habe ich nochmal eine Wortmeldung, ich war zwar schon im Abspann, aber sehr geehrte Frau Görgen, selbstverständlich, Sie haben das Wort.
Ja, das ist mir jetzt zu wichtig und nach der Stellungnahme von Frau Gabes möchte ich darauf verweisen, dass ich den Vorschlag von Ihnen, Herr Oberbürgermeister Leibe, auch das Dezernat 2 einzubeziehen, nochmal aufgreifen möchte. Es kann sein, dass in diesem Prozess, so haben wir eben von Frau Gabes gehört, auch Sie ihre Grundeinstellung, die sie jetzt zurzeit hat, ändern wird. Und insofern fände ich es sehr wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen des Dezernates 2 auch in diesen Prozess mit hineingenommen werden. Ich möchte also es gibt zwei Möglichkeiten, Dominik Heinrich darum bitten, den Antrag zu erweitern, dass auch interessierte Mitglieder des Dezernates 2 in diesen Prozess mit aufgenommen werden und nicht nur Dezernat 4. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Frau Görgen, für die Anregung. Dann haben wir aber die Besetzung wie im Stadtrat. Wenn ich Dezernatsausschuss 4, Dezernatsausschuss 2 und den Steuerungsausschuss, also da fehlen nur noch wenige.
Entschuldigung, darf ich kurz, weil ich der Antragsteller bin. Dann schlage ich Folgendes vor, dass wir den regulären Dezernatsdurchlauf machen, dass die Vorlage in allen Dezernaten einzeln beraten wird und dann zum Abschluss nochmal im Steuerungsausschuss. Ich würde dann bei dieser Steuerungsausschusssitzung dazukommen. Vielleicht ist das dann der Weg, in den tatsächlich die meisten Stadtratsmitglieder, die meisten Aspekte mit berücksichtigt werden können.
Okay, Herr Heinrich, Sie haben damit Ihren Antrag nochmal abgeändert. Das heißt, Sie beantragen, dass es in alle Ausschüsse geht. Das ist dann Ihr Antrag.
Ja.
Ja, Herr Berntsen macht mich gerade darauf aufmerksam. So wie der Zeitablauf ist, geht es in alle 5 Dezernatsausschüsse plus natürlich auch Schulausschuss. So lautet jetzt Ihr Änderungsantrag. Aber nochmal zur Abstimmungsvorgehensweise. Ich lasse jetzt den Verweisungsantrag erst abstimmen und wenn der Verweisungsantrag eine Mehrheit hat, dann kommen wir gar nicht zum Grundantrag. Aber ich bitte jetzt erstmal Verweisungsantrag, wie von Herrn Heinrich jetzt nochmal formuliert, Verweisung in alle 5 Ausschüsse und da muss ich zu Frau Gabes gucken, da gehört dann der Schulausschuss extra noch dazu. Okay, prima. Dann bitte ich jetzt um Abstimmung über den Verweisungsantrag. Bitte geben Sie die Abstimmung frei. Moment, es wird noch formuliert. Eine Sekunde. Das war jetzt untertrieben, eine Minute. So, jetzt ist es formuliert, jetzt bitte abstimmen. Wir haben 54 angemeldete Stadtratsmitglieder und ich habe 54 abgegebene Stimmen. Deshalb, Herr Buchmann, Sie sind dabei und deshalb bitte ich um Auswertung. Das heißt, Verweisung in den wie von Herrn Heinrich formulierten, auf den vom Herrn Heinrich formulierten Weg durch alle Ausschüsse gibt es 29 Stimmen und Nichtverweisung 22, 3 Enthaltungen. Das bedeutet, dass diese Vorlage nochmal den gesamten Lauf durch alle Ausschüsse macht und dass wir heute nicht zu einem Ergebnis kommen. Vielen Dank für die inhaltliche Diskussion. Und dann würde ich Sie aber auch bitten, alle sich Gedanken zu machen, wie wir unser Geld, unsere investiven Mittel tatsächlich schneller platzieren können. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Vielen Dank und dann gehe ich zum nächsten Tagesordnungspunkt. Top 6, Risikoübertragung der Aufgabe Beschaffung und Betrieb von E-Government, Basissystem. Das haben wir im Steuerungsausschuss schon besprochen. Ich bitte Sie um Ihr Votum. So, wie sieht's aus?
48, 49, 50.
Herr Buchmann, konnten Sie abstimmen?
51, 52.
Danke, ich bin dabei.
Prima, dann schließe ich die Abstimmung bei 52 abgegebenen Stimmen. Mit dem Ergebnis 51 Ja und eine Enthaltung. Vielen Dank. Dann kommen wir zu den Rahmenvorgaben fürs Ortsteilbudget. Ich habe hier auch keine Wortmeldung. Bitte Sie um Ihr Votum.
Ich habe eine Frage, Entschuldigung.
Herr Köhler.
Ich habe eine Frage dazu. Wir haben in den Vorlagen nur von 5 Ortsbeiräten die Ergebnisse Ihrer Abstimmung. Liegen die anderen Ergebnisse vor?
Muss ich Herrn Ludwig fragen? Herr Ludwig.
Hallo, jetzt geht's. Euren angenommen, Pfalzel angenommen, Zeven angenommen, Tafost angenommen, Süd angenommen, Fein-Weißmark angenommen, Heiligkreuz nicht übermittelt, Kürenz nicht übermittelt, Mariahof angenommen, Mitte-Gartenfeld angenommen, Nord nicht übermittelt, Olewig angenommen, Ruber-Eitelsbach angenommen, Westpalien nicht übermittelt, Biwa unbekannt, Erang angenommen, Vilsch, Irsch, Kernscheid unbekannt.
Herzlichen Dank.
Gerne. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Frau Dr. Reinemann-Matatko.
Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, das ging jetzt gerade ein bisschen fort mit der Abstimmung, dadurch, dass es keine zweite Abstimmung gab. Ich fahre nicht ganz so schnell mit den Melden. Zum einen Rückmeldung aus Wort angenommen. Entschuldigung, dass wir nicht schnell genug das übermittelt haben. Und generell schön, dass wir diesmal beim Ortsbeiratsbudget nicht erst wieder die Vorlage haben, wo die Summe abgesenkt wird. Da freuen wir uns grundsätzlich drüber. Einen Punkt wollte ich aber schon nochmal thematisieren, und zwar die Nichtmöglichkeit der längeren Übertragbarkeit der Mittel. Das führt nämlich für die Ortsbeiräte doch ganz stark dazu, dass sie darauf angewiesen sind, dass die Projekte, die wir vor Ort beschließen, tatsächlich von der Verwaltung dann auch direkt umgesetzt werden. Und wir haben das jetzt seit der letzten Kommunalwahl auch konkret hier bei uns in Trier-Nord nochmal ganz deutlich gemerkt, dass selbst Projekte, wo der Ortsbeirat sehr klar artikuliert, dass er das möchte und sowas einstimmig beschließt, trotzdem am Ende hängen. Und da geht es nicht um große Vergaben und so weiter. Das sind oft ganz, ganz kleine Bausteine, wo irgendwas hängt. Und das finde ich nicht so ganz in Ordnung, dass die Ortsbeiräte ihr Budget in einem sehr begrenzten Zeitraum verausgaben müssen, dass sie aber selbst nichts dafür tun können, dass es dann wirklich auch dazu kommt, dass die Maßnahmen umgesetzt werden. Denn dazu sind wir eben abhängig von verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Also das ist tatsächlich ein Bereich, wenn man sowieso nochmal diskutiert, wie man manche Dinge beschleunigen kann, sollte man auch ganz gezielt schauen, wie schaffen wir es, dass die Wünsche und die Anträge der Ortsbeiräte und die Mittel aus dem Ortsbeiratsbudget auch entsprechend tatsächlich im Stadtteil verausgabt werden können und es nicht dazu kommt, dass wir immer wieder was verschieben müssen und am Ende verfallen letztendlich dann auch die Mittel der Ortsbeiräte, weil wir es gar nicht schaffen, das in diesem sehr begrenzten Zeitraum zur Realisierung zu bringen. Vielen Dank. Wir stimmen der Vorlage zu.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, da sind wir uns einig. Diese Nichtübertragbarkeit der Mittel ist für viele Ortsbeiräte wirklich ein Problem. Die Analyse, die aber Herr Ludwig mal gemacht hat, zeigt, es ist sehr heterogen. Es gibt Ortsbeiräte, die tatsächlich es schaffen, zeitnah die Mittel zu verausgaben. Und es gibt welche, da ist es schwieriger. Mein Problem ist nur, dass man bei Auflage dieser Ortsteilbudgets hier, und es ist lange, lange vor unserer Zeit, Frau Dr. Reinermann-Matatko in meiner Zeit, diesen Weg gegangen ist. Und nach dem Haushaltsrecht können wir, weder Herr Ludwig noch ich, das ändern. Der einzige Weg wäre, diese Vorgehensweise der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorzulegen. Und da sollten wir aber mal auch in einem nicht öffentlichen Teil vielleicht drüber diskutieren. Aber Ihre Problemanalyse ist richtig. Jetzt habe ich eine Wortmeldung von Herrn Seidel. Herr Seidel, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister Leibe. Entschuldigung, aus Kürens ist die Meldung auch noch nicht eingegangen, aber der Ortsbeirat stimmt auch vollkommen zu. Ergänzend zu den Ausführungen von Frau Reinermann-Matatko möchte ich nochmal darum bitten, dass wir auch die personelle Situation da so hinbekommen, dass wir jemand haben, da ist ja derzeit ein krankheitsbedingter Ausfall, dass es dort eine vernünftige Vertretungsregelung gibt, denn wir haben da große Sorge, dass es ansonsten ja einfach zu so einer Situation kommen, die zum Ende des Jahres wieder eng werden könnte. Vielen Dank.
Vielen Dank für den Hinweis. Da vielleicht von meiner Seite, ich habe Herrn Lobert mit Planstelle dem Baudezernat zur Verfügung gestellt. Jetzt hat natürlich das Baudezernat ca. 700 Mitarbeitende und jetzt versuchen wir eine Lösung zu finden und tatsächlich für Sie wieder einen gangbaren Weg zu finden. Aber ich muss da um Verständnis bitten, auch für Herrn Ludwig. Manchmal werden Mitarbeiter einfach auch krank und auch die Urlaubsregelung muss natürlich nachgebessert werden. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Seidel. Dann würde ich Sie jetzt bitten, dass wir über Top 7 abstimmen und ich bitte Sie um Ihr Votum. Herr Buchmann, ich frage wieder nach.
Danke, bin dabei.
Prima. Dann schließe ich die Abstimmung bei 48 abgegebenen Stimmen und bitte um Auswertung. Eindeutiges Ergebnis, 48 Mal Ja, keine Nein-Stimme, keine Enthaltung. Vielen Dank. Dann bin ich bei den schriftlichen Anfragen und zwar Anfrage zur Vorlage 180/2021 Innenstadtimpulse und da bitte ich Herrn Ludwig.
Jetzt geht's wieder. Die Anfrage Bündnis 90 Die Grünen, ist der Förderantrag vom Land bereits bewilligt? Nein, er ist noch nicht bewilligt. Es gibt umfangreiche Vorarbeiten, mehrwöchige Abstimmungen und das ist alles am Laufen. Wie plant die Verwaltung, die Finanzmittel einzusetzen? Wie bereits im Vorlage 180 aus 2021 dargestellt, ist die Einbindung externer Partner ausdrücklich erwünscht. Beteiligt sind im ersten Antrag die TTM, die City-Initiative, die Hochschule Trier, die SWT mit einem Aktionstag zum Thema alternative Mobilität hinzukommt, auf Vorschlag des Stadtplanungsamtes zur Unterstützung der Evaluation des Einzelhandels weitere Frequenzmesser für die Innenstadt einzuziehen. All diese Vorhaben sind bereits mit der ADD auf ihre grundsätzliche Förderfähigkeit geprüft. Parallel dazu laufen bereits jetzt die Vorprüfungen und Abstimmungen für den zweiten Antrag, der spätestens im Herbst gestellt wird. Diesem sozusagen prüfen wir derzeit unter anderem die von Ihnen eingesprachten Vorschläge zur Stadtmöblierung und Wassersprühnebel. Erste Anfragen an das zuständige Fachamt wurden bereits gestellt. Bitte aufschlüsseln im Sinne einer optischen Verschönerung im ersten Antrag Trier erblüht, voraussichtlich im zweiten Antrag mobile begrünte Sitzgelegenheit. B. Eine Verbesserung der Stadtmöblierung, voraussichtlich im zweiten Antrag mobile begrünte Sitzgelegenheiten. C. Eine klimatische Verbesserung, falls realisierbar und förderfähig im zweiten Antrag Installation Wassersprühnebel. Drittens kommen die Maßnahmen noch in diesem Sommer zur Wirkung. Die Marketingkampagne Dezernat 3 ist auf 2 Jahre angelegt und soll spätestens im Herbst beginnen. Die Aktivitäten der City-Initiative, Dezernat 4, sind bereits sichtbar. Die Hochschule beginnt im zweiten Halbjahr dieses Jahres und der Aktionstag Alternative Mobilität soll noch in diesem Herbst stattfinden. Die Anschaffung mobiler, begrünter Sitzgelegenheit und Installation von Wassersprühnebel wird voraussichtlich investiv sein, sodass hier eine Realisierung bei Dezernat 4 erst im Frühjahr 2022 wahrscheinlich ist. Allerdings sieht das Modellvorhaben ja den Einsatz der Mittel für 2021 und 2022 vor, mit der Möglichkeit, diese längstens bis 2024 zu übertragen. Wurden bereits Zuschusszusagen aus den Fördermitteln an Organisationen außerhalb der Verwaltung getätigt? Nein. Der Zuschuss an die City-Initiative wurde nach der Klärung der Förderfähigkeit mit der ADD und den Ministerien in Aussicht gestellt, vorbehaltlich der Förderzusage. Um einen schnellen Start zu ermöglichen, wurde ein Antrag auf vorzeitigen Vorhabenbeginn gestellt und von der ADD bewilligt. Für die Vorbereitung und Ausschreibung der Marketingkampagne durch die DTM GmbH wurde ebenfalls ein Antrag auf vorzeitigen Vorhabenbeginn gestellt. Auch hier liegt die Zustimmung der ADD inzwischen vor. In beiden Fällen ist damit noch keine Förderzusage verbunden. Die Projektpartner sind hierüber informiert. Die Zustimmung stellt lediglich sicher, dass der vorzeitige Beginn nicht förderschädlich ist.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Gibt es noch eine Verständnisfrage dazu?
Nein. Nein, vielen Dank für die Antworten. Wir können damit arbeiten. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann gebe ich an der Stelle jetzt auch ab zur Anfrage der CDU-Fraktion Schulgrenzbezirke zukunftsfähig regeln, aber wie, Frau Gabes.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Dr. Dressel hatte hier diesbezüglich eine Anfrage gestellt. Vorweg will ich schon mal auf die in letzter Woche stattgefundene große Auftaktveranstaltung zur Schulentwicklungsplanung hinweisen, wo ja auch Frau Dr. Dressel und auch einige von Ihnen teilgenommen haben. Das heißt, wir gehen das Thema jetzt auch mit großen Schritten an. Sie haben folgende Fragen gestellt. Der ursprünglich avisierte Beratungsvorlage für ein Gesamtpaket Schulgrenzbezirke für den Herbst 20 liegt den Fraktionen bis heute nicht vor. Welche Umstände haben zu dieser nun doch langen Verzögerung geführt? Wie ist der aktuelle Sach- und Bearbeitungsstand? Haben Sie und die zuständigen Ämter, die Schulleitungen bei dieser Vorplanung mit einbezogen? Und wann wird den Gremien voraussichtlich eine Diskussionsgrundlage vorgelegt? Ja, die Gespräche mit zahlreichen Beteiligten im Rahmen der Schulgrenzveränderung zwischen Tafost und Filth im Frühjahr Sommer haben belegt, dass es für die Ordnung der Schulbezirke einen soliden Prüfgrundlage bedarf. Insbesondere in Anbetracht der baulichen Entwicklung im Grundschulbezirk Tafost wurde daher auch in Abstimmung mit dem Schulträgerausschuss entschieden, die Schülervorausberechnung aus dem Jahr 2017 zu aktualisieren. Die Gesamtabwicklung des Werkvertrags mit dem beauftragten Dienstleister erfolgte über das Amt für Stadtentwicklung und Statistik. Leider kam es bei der Erarbeitung der kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsvorausberechnung zu 2020, die Voraussetzung für das vom Amt für Schulen und Sport beauftragte Modul Schülervorausberechnung bildet, zu Verzögerungen. Und die aktuellen Zahlen liegen erst seit kurzem vor und müssen nun einer weiteren Prüfung auch im Hinblick auf die getroffenen Annahmen unterzogen werden. Davon ist auch abhängig, wann die finalen Zahlen für die angesprochenen Bezirke vorliegen. Die Einbindung von Schulleitungen in diesem Stadium war noch nicht vorgesehen. Wir sind aber natürlich, das haben Sie auch bei der Auftaktveranstaltung gesehen, mit den Schulleitungen im engen Austausch, weil wir hatten sie auch alle eingeladen und die haben auch sehr gerne von dieser Einladung Gebrauch gemacht. Zu der zweiten Frage: Hat die ADD ein Gesamtkonzept für den Herbst 2020 erbeten? Wurden seitens der ADD das Konzept mittlerweile eingefordert? Wann haben Sie die ADD über die Verzögerungen informiert? Wenn ja, hat die ADD einen neuen Zeitpunkt für die Erreichung des Gesamtkonzepts genannt? Das Amt für Schulen und Sport steht im Kontakt mit der zuständigen Abteilung der ADD. Die Kolleginnen und Kollegen der ADD werden regelmäßig über den Verfahrensstand informiert. Ein verbindlicher Termin zur Vorlage des Ergebnisses und der sich daraus ergebenden künftigen Ausrichtung wurde von der ADD noch nicht benannt. Jedoch wurde vereinbart, die verwertbaren Ergebnisse der Schülervorausrechnung umgehend weiterzuleiten, sodass diese vorliegen und dann umgehend in die gemeinsamen Gespräche mit einzusteigen. Zu drei: Gibt es außerhalb des Gesamtkonzeptes eine vorläufige Lösung für die Einschulungsfrage von Erstklässlern aus dem Neugaugebiet Vilsch, die nicht an die Grundschule Tafos gehen, sondern der Grundschule Vilsch zuzuordnen sind? Hier kann ich sagen, dass die Schulgrenzänderungen von den Straßen zur Alten Eiche und an der Wolfskaul vollzogen ist und es gilt ab dem Schuljahr 21/22, dass die zu schulenden Kindern dort eingeschult werden, wo sie im Schulgrenzbezirk leben, es sei denn, das hatten wir aber auch damals schon diskutiert, dass es Geschwisterkinder gibt, die die entsprechenden Grundschulen noch besuchen. Dann zur vierten Frage: Stehen Sie oder Ihr zuständiges Amt mit den Schulleiterinnen der beiden Grundschule Tafos und Irsch im Austausch hinsichtlich der Aufnahmeanträge und möglichen Kapazitätsproblemen an der Grundschule Tafos? Wir stehen selbstverständlich im Zuge der Schulentwicklungspläne in regelmäßigem Kontakt mit beiden Schulleitungen im Hinblick auf die einzuschulenden Kinder. Zu fünf: Hält das Schulamt Kontakt zu den Eltern im Neubaugebiet Vilsch, insbesondere solange es keine klare Festsetzung der einzugsbezogenen Schulgrenzbezirken zwischen der Grundschule Tafos und Grundschule Irsch gibt? Dazu kann ich sagen, die Festsetzung ist eindeutig und die Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder entsprechend anzumelden. Alle Schulleitungen erhalten vom Amt für Schulen und Sport zusätzlich eine Liste mit den für den entsprechenden Schulbezirk gemeldeten Schülerinnen und Schülern. Soweit meine Ausführungen zu dieser Anfrage.
Vielen Dank, Frau Gabes. Gibt es eine Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Dann vielen Dank für die Ausführungen. Dann, Herr Ludwig, das Thema Pfandringe, aber da können Sie ja aktuell berichten. Herr Ludwig.
Ja, die schriftliche Antwort hat sich vom 21.06. formuliert, hat sich etwas überholt, denn seit Freitag, das meinen Sie ja, hängt der erste Pfandring im Bereich der Porta. Es war ein Antrag der CDU-Fraktion, dann hatten wir auch schon mal vor Jahren 6 aufgehängt, ja, die dann Füße bekommen haben.
Und der Grünen.
Ich hätte eine Nachfrage.
Darf ich noch fertig beantworten?
Wenn das möglich ist?
Langsam, Frau Dr. Tressel, Herr Ludwig ist schon bei der nächsten Anfrage. Wenn Herr Ludwig seine Ausführung gemacht hat, dann rufe ich Sie nochmal auf. Einverstanden? Ja, aber ich wollte Sie jetzt nicht stoppen. Sie sind ja relativ kurz, Herr Ludwig, mit dem Pfandringen.
Ja, und dann gab es diese tolle Initiative von Jugendparlament und der Oberbürgermeister hat Jugendparlament und Stadtwerke die Lehrlinge zusammengebracht. Die haben dann eine Lösung gebaut und seit Freitag hängt der erste Ring. 20 sollen es werden und ich möchte die Gelegenheit nutzen, ganz herzlich Danke zu sagen. Eins bei den Antragstellern, beim Jugendparlament, bei den Lehrlingen und ich glaube, das ist ein sehr erfolgreiches Modell. Wann ist mit der Anbringung der Pfandringe zu rechnen? Die werden jetzt aufgehängt, 20 sind es.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Gibt es zu diesen Ausführungen noch eine Nachfrage, in dem Fall von der CDU-Fraktion? Herr Wollscheid?
Ja,
In der Tat, danke Herr Ludwig. Die Anfrage hat sich ja ein bisschen überholt seit der letzten Stadtratssitzung, für die wir die Anfrage ja gestellt haben. Deswegen keine Nachfrage, sondern auch an dieser Stelle nur ein großes Dankeschön auch nochmal an das Jugendparlament, die sich auch diesem Thema angenommen haben.
Vielen Dank, Herr Wollscheid. Dann gehe ich zurück zur Anfrage der CDU-Fraktion zu Schulgrenzbezirken. Und zur Antwort von Frau Gabes, Frau Dr. Dressel, Sie haben das Wort. Frau Dr. Dressel? Ich frage mal Herrn Köhler als Fraktionsvorsitzender, ob er den Beitrag übernehmen will. Herr Köhler?
Wollen ja, aber nicht können.
Herr Köhler, wenn Frau Dressel wieder hörbar ist, dann würde ich Ihre Nachfrage zulassen. Wäre das für Sie in Ordnung?
Absolut, ja, gern, danke.
Prima, dann gehe ich weiter. Anfrage zu Top 8.4 der SPD-Fraktion, Herr Ludwig. Es geht um Wohnraumzweckentfremdung stoppen und da geht es um die Anfrage der SPD-Fraktion. Ja. Wir haben das Wort.
Ja, es geht wieder. Welches Amt ist federführend für die Erstellung der Satzung? Das haben wir bisher ämterübergreifend angegangen. Amt Reisisch, das Rechtsamt, hat im Anschluss an die Expertenanhörung sofort einen ersten Entwurf der Satzung zur Verfügung gestellt. Vom Amt 65 der Projektgruppe Bauen und Wohnen wurde in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle Bezahlbares Bauen und Wohnen im Büro des Oberbürgermeisters eine Wohnraumsbedarfsanalyse in Auftrag gegeben. Und die haben wir uns heute angeguckt im Stadtvorstand, wird auch dann weiter vorgestellt werden. In meinen Augen war das ein wichtiger Bestandteil, um diese Zweckentfremdungssatzung auch zu begründen. Aber wir haben heute nochmal betont, dass es keine logische Folge ist, dass wir das abwarten müssen und weiter verfolgen. Wir können dort weitermachen. Die Zwischenergebnisse der Wohnraumbedarfsmeldung wurden vorgestellt. Im Zuge der Neuorganisation der Dezernate und Ämter soll dann festgelegt, welches Amt für die Umsetzung der Satzung zuständig ist. Ich gehe davon aus, das jetzige Amt 63 wird dort eine wichtige Position einnehmen. Aber es ist noch nicht klar, ab Oktober in welchem Dezernat es dann ist. Und die persönlichen Voraussetzungen am Personal müssen natürlich auch geschaffen werden. In welcher Sitzung wird dem Rat der Satzungsentwurf zur Diskussion und Beschlussfassung vorgelegt? Das ist davon abhängig, wann das endgültige Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse vorliegt. Ist da, 12.07. Der Abschlussbericht sowie die Prognosen, die Handlungsempfehlungen erwarten wir nach der Sommerpause. Ein Vorgabeentwurf der Satzung kann den Fraktionen für die kommenden Dezernats-4-Ausschüssung zur Verfügung gestellt werden. Das ist unser Ziel. Welche Zeitspanne muss mindestens zwischen Beschluss der Satzung und Inkraftsetzung liegen? Welches Datum der Inkraftsetzung schlägt die Verwaltung vor? Gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung tritt die Satzung, falls kein gesondertes Datum bestimmt ist, am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Bekanntmachung erfolgt regelmäßig, unverzüglich nach Satzungsbeschluss in der nächstmöglichen Ausgabe der Rathauszeitung. Bei Satzung bietet es sich jedoch aus Gründen der klaren Abgrenzung an, einen Termin zum Jahresanfang oder zum Anfang eines Halbjahres zu wählen. Bis zum Inkrafttreten der Satzung müssten die personellen Voraussetzungen für die Durchführung der Satzung geschaffen werden.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Gibt es von Seiten der SPD-Fraktion eine Nachfrage? Das ist offensichtlich nicht so. Dann gehe ich zu Top 8.5.
Herr Oberbürgermeister, Entschuldigung, gerade zwischen den zwei Tagesordnungspunkten. Ich habe die Frau Dr. Dressel telefonisch erreicht. Sie wird ihre Nachfrage schriftlich an den Schulträgerausschuss stellen.
Ach, das ist klasse. Vielen Dank. Dann kann Frau Gabels das schriftlich beantworten. Vielen Dank, Herr Köhler. Dann 8.5, Anfrage der Linken, Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Anmeldung von Versammlungen. Frau Gabels als Übergangsordnungsdezernentin. Frau Gabels.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann werde ich mal loslegen. Also Sie hatten hier eine Anfrage wegen Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Anmeldung von Versammlungen gestellt.
Sie schreiben dann, welche Art von personenbezogenen Daten werden auf welcher Rechtsgrundlage für welche Dauer bei Anmeldungen von Versammlungen durch das Ordnungsamt erhoben und verarbeitet und in welchem System werden die Dateien gespeichert. Auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 C und E EU-DSGVO in Verbindung mit § 14 Versammlung IG werden nachfolgende Personendaten erhoben und verarbeitet. Firma, Verein, Organisation, Name, Vorname, Geburtsdatum, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort, Telefon und E-Mail. Ein zentrales System zur Speicherung der Daten wird beim Ordnungsamt selbst nicht geführt. Die dem Ordnungsamt zugeleiteten Daten in Form der gefertigten Schriftstücke werden nach Erhebung unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren aufbewahrt. Dann haben Sie gefragt, wie wird die Löschung personenbezogener Daten sichergestellt, nachdem sie für die Erfüllung der Aufgaben der zuständigen Stellen nicht mehr nötig ist. Die dem Ordnungsamt vorliegenden personenbezogenen Daten, die Bestandteil des Verwaltungsvorgangs sind, werden regelmäßig aus dem Archiv vernichtet. Systematisch werden keine Daten gespeichert und vorgehalten. Die verschriftlichen Verwaltungsvorgänge werden nach der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren vernichtet. Gibt es eine Dokumentation der Datenverarbeitungsprozesse im Ordnungsamt, beispielsweise ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten? In Zusammenarbeit mit der Datenschutzbeauftragten der Stadt Trier wird ein solches Verzeichnis derzeit erstellt. Viertens fragen Sie, informiert das Ordnungsamt Anmelderinnen darüber, dass die Löschung ihrer personenbezogenen Daten, dass sie das veranlassen können, wie in Artikel 13 DSGVO vorgesehen ist? Falls ja, auf welchem Wege? Falls nein, warum nicht? Bei der Nutzung der Online-Anmeldung erfolgt ein Hinweis auf das Recht auf Löschung nach dem benannten Artikel. Im Namen der Prozessoptimierung ist ein Formular zur Beifügung entsprechender Anmeldungen bereits vorbereitet und liegt zur Abstimmung bei der Datenschutzbeauftragten vor. Werden die Anmelderinnen von Versammlungen darüber informiert, Anmelderinnen, ne, ich habe beide Geschlechter gemeint, dass ihre Daten an die Polizei oder andere Dritte weitergegeben werden und zu welchem Zweck dies geschieht, wie es in Artikel 13 DSGVO vorgesehen ist. Im Rahmen der oben angegebenen Prozessoptimierung wird im genannten Online-Formular ein Hinweis an die Anmeldenden erfolgen. Aus dem Gesamtkontext des Versammlungsrechts ergibt sich, dass eine solche Weitergabe oder Weiterverarbeitung im Anhörungsverfahren an zwingend zu beteiligende Dritte erforderlich ist, mit dem Ziel, die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowohl für unbeteiligte Dritte als auch für die Teilnehmenden der Versammlung sicherzustellen. Dann die sechste Frage, in welchen Fällen gibt das Ordnungsamt personenbezogene Daten der Anmelderinnen an die Polizei oder an andere Behörden weiter? Welche Behörden sind das? Die Weitergabe von personenbezogenen Daten werden nur in dem Umfang an andere Ämter weiter und externe Fachbehörden übermittelt, soweit dies zur Prüfung und Entscheidung erforderlich ist. Dies können neben eventuell betroffenen Fachämtern der Stadtverwaltung, insbesondere die Polizei, gegebenenfalls die Stadtwerke sein, wenn zum Beispiel der ÖPNV betroffen ist. Werden in diesem Zusammenhang auch personenbezogene Daten an das Landesamt für Verfassungsschutz weitergeleitet? Nein. In welchen Fällen wurden in den vergangenen 3 Jahren personenbezogene Daten der Anmelderinnen von Versammlungen an die Polizei und andere Behörden weitergeleitet? Im Rahmen von jeder Anmeldung einer Versammlung erfolgt ein Anhörungsverfahren. In Abhängigkeit von der Größe und der Öffentlichkeit der Versammlungsstätte wird die Anmeldung der Versammlung zur Beurteilung an die erforderlichen Behörden bzw. Fachämter weitergeleitet. Die Fragen 9, 10 und 12 können wir nicht beantworten, die kann nur die Polizei beantworten. Dann haben Sie noch die Frage 11, beziehen sich nochmal auf die Frage 9. Da kann ich sagen, unabhängig davon wird hier auf die Frage 9 Bezug genommen, welche ebenfalls auch nur von der Polizei beantwortet werden kann. Die Frage 12, was hatte ich jetzt gesagt, hatte ich 9, 10 und 11, kann nur die Polizei beantworten. Dann haben Sie die Frage 12, gibt es eine Dokumentation der Datenverarbeitungsprozesse bei der Polizei oder gegebenenfalls anderen Behörden, beispielsweise ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, auch das kann nur von der Polizei beantwortet werden. In welchen anderen Fällen, abgesehen von der Anmeldung von Versammlungen, gibt das Ordnungsamt üblicherweise personenbezogene Daten an die Polizei oder andere Behörden weiter, zum Beispiel Gewerberecht, bei Waffenrecht, Veranstaltungen und Ordnungswidrigkeiten. Soweit meine Ausführungen.
Vielen Dank, Frau Gabels, für diese ausführliche Beantwortung von 13 sehr detaillierten Fragen. Ich frage Richtung Linksfraktion, gibt es eine Nachfrage?
Gibt keine weiteren Nachfragen. Dankeschön. Danke für die umfangreiche Beantwortung.
Vielen Dank. Dann gehe ich zu 8.6. Anfrage, Sachstand und Nutzungskonzept, Veranstaltungsräume, Ex-Rakete. Frau Gabes mit ihrem Übergangsjob als Kulturdezernentin. Frau Gabes, bitte. Es ist eine Anfrage der FDP im Stadtrat.
Die geht an mich. Ja, das übernehme ich gern. Aber wir arbeiten da sehr kollegial zusammen. One team, one fight. Sehr geehrte Damen und Herren, ist die Stadt Trier weiterhin die Mieterin der Veranstaltungsräumlichkeiten? Ja, klares Ja. Der Pachtvertrag läuft seit November, 21. November 1997 und wir sind weiterhin Mieter. Wenn ja, wie werden die Räume seit dem Auszug des Ex-Hausvereins von Seiten der Stadt genutzt? Die Gebäudewirtschaft als Primärmieterin bemüht sich seit dem Ende der Nutzung durch das Ex-Haus um einen neuen langfristigen und gebäudeverträglichen Mieter, der Rücksicht auf das Umfeld wie den sensiblen Dombereich, die Belange der weiteren Gebäudenutzer wie das Bildungszentrum und die gastronomischen Einrichtungen zu nehmen hat. Ernsthafte Interessenten haben sich bisher nicht gefunden. Auch zeichnet es sich schon früh ab, dass die Stadtverwaltung selbst ein Interesse hat, die Räumlichkeiten intern zu belegen. Dagegen ist das Interesse an Einzelveranstaltungen für die Räume groß. Diesbezüglich fanden auch Veranstaltungen wie Trierer Unterwelten oder Aufzeichnungen durch die Bühne 1 e.V. statt. Pandemiebedingt kamen viele Veranstaltungen jedoch in 2020 und 2021 nicht zustande. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gebäudewirtschaft nicht über personelle Möglichkeiten verfügt, um Vermietungen an Interessenten ohne eigenen verantwortlichen Veranstaltungstechniker zu organisieren und zu beaufsichtigen. Drittens, wenn die Stadt weiterhin Mieterin ist, wie viel Miete hat die Stadt bis heute, Stand Juni 2021, bereits bezahlt? In der Zeit von Juli 2018 bis Juni 2021 wurden für diese Fläche von 430 Quadratmeter insgesamt etwas über 92.000 Euro an die Nikolaus-Koch-Stiftung gezahlt. Welches weitere Nutzungskonzept liegt für die dortigen Veranstaltungsräumlichkeiten vor? Ein Theaterverein der freien Szene plant aktuell die Anmietung der Räumlichkeiten von Oktober 21 bis Februar 22. Hierfür ist ein spartenübergreifendes Veranstaltungsprogramm für die Dauer von 21 Wochen konzipiert, das unter anderem von der Stadt Trier gefördert werden soll. Das Amt für Kultur plant die Ex-Rakete im Anschluss ab März 22 mit einem neuen künstlerischen Konzept als interdisziplinären Kulturraum wiederzubeleben. Die Räumlichkeiten sollen in diesem Rahmen der freien Szene für Zeitfenster von 4 bis 6 Wochen in Verbindung mit einer anteiligen Programmförderung auf Antrag zur Verfügung gestellt werden. Die Initiative versteht sich auch als Fördermaßnahme für die freie Kulturszene in der Post-Corona-Zeit. Hierzu wird nach den Sommerferien eine Vorlage über Dezernat 3 in die Gremien eingebracht.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Gibt es eine Nachfrage von der FDP-Fraktion? Das ist nicht der Fall. Dann ist diese Anfrage auch abgearbeitet. Dann bin ich bei Top 9 mündlicher Anfragen. Und hier habe ich jetzt mehrere Wortmeldungen. Fange ich einfach oben an. Herr Kretzer.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zu den Pfandringen hätte ich noch mal eine Nachfrage, weil der Herr Dezernent hat eben gesagt, dass das auf Grundlage eines Antrages der CDU und des Jugendparlaments kam. Wenn man die Geschichte genau betrachtet, 2013 gab es über Change.org eine Petition von Herrn Florian Kess, der über 450 Stimmen gesammelt hatte. Ich hatte damals ein Gespräch mit dem Herrn Oberbürgermeister Jensen initiiert. Es erschien dann auch in der Rathauszeitung, in dem TV, und anschließend passierte wenig. Dann haben 2014 die CDU und die Grünen zusammen einen Antrag gestellt, und jetzt wollte ich nur nachfragen, wenn solch bürgerschaftliches Engagement da ist, wird das in Zukunft auch immer fast 10 Jahre dauern, bis sowas umgesetzt wird? Weil das fände ich gerade im Sinne der Bürgerbeteiligung und des Gewinnens für junge Menschen, für die Politik, sehr kontraproduktiv. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, betrifft die aktuellen Situationen um die Corona-Proteste. Und zwar haben wir ja mitbekommen, dass in Zwönitz eine AfD-Abgeordnete im Ratsparlament Polizisten gebissen hat. In Mutterstadt wurde von einem AfD-Abgeordneten der Bürgermeister auf die Nase gehauen. Die Frage, wenn wir jetzt zu den Präsenzsitzungen übergehen, inwieweit wird sichergestellt, dass die Corona-Maßnahmen eingehalten werden und auch die Demokratinnen und Demokraten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort geschützt werden vor solchen Ausfällen? Vielen Dank.
Ich mache mal als Oberbürgermeister und Inhaber des Hausrechts den zweiten Teil. Bisher gab es von Seiten Mitglieder der AfD in Trier überhaupt keine Zwischenfälle und insbesondere auch nicht von Fraktionsmitgliedern, Herr Kretzer. Und wir haben ja immer, und Sie wissen, wir haben ja regelmäßig auch einen Gast, wir haben regelmäßig auch selbstverständlich auch den Kommunalen Vollzugsdienst hier im Zugriff. Aber in der Tat, ich brauche mein Statement dazu nicht wiederholen. Herr Ludwig, die Frage von Herrn Kretzer war, Pfandringe, warum hat es 10 Jahre gedauert? Also
2013 habe ich für Eisenach gearbeitet, diese Aktion kannte ich nicht. Ich erinnere mich noch gut, den Antrag habe ich ja jetzt eben gesagt, Philipp Betz fällt mir als Name ein, war ein gemeinsamer Antrag von CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Ich will niemand vergessen, also es war keine Absicht, das war der Antrag. Und dann haben wir uns mit auseinandergesetzt. Wir haben die ART als Sponsor gefunden und dieser Antrag war mit einigen, ich bin mir nicht sicher, ich meine es wären 6 gewesen, Pfandring realisiert worden. Und dann gab es Probleme, es wurde vom Fachamt erheblich kritisiert und jetzt haben wir einen zweiten Anlauf aufgrund des Jugendparlamentes gemacht und ich fand das fantastisch. Der erste Antrag war auch gut und jetzt das Jugendparlament ganz, ganz toll. Das hat mich total überzeugt und dann haben wir uns auch dort rangesetzt. Wie lösen wir das? Und ganz herzlichen Dank bei Ihnen, gell, das persönliche Engagement mit den Lehrlingen der Stadtwerke da zusammengebracht zu haben. Und das soll umgesetzt werden und es ist unsere Aufgabe und das kann ich schon 2013 nicht erklären, aber wir haben es jetzt zum zweiten Mal gemacht und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass dieses Engagement von der Bürgerschaft anerkannt wird und nicht, dass die auch wieder Füße kriegen wie damals.
Vielen Dank, Herr Ludwig.
Darf ich noch eine Nachfrage zur Frage 1 stellen?
Klar, selbstverständlich.
Ja, also mir ging es an der Stelle wirklich nicht um ein Bashing von der AfD, sondern ich wollte nur wissen, weil diese Vorfälle passiert sind, wie wir in Zukunft damit umgehen. Also mir ist es wurscht egal, wer da aufliegt. Hauptsache, wir können unserem verfassungsgemäßen Auftrag der Ratsversammlung nachkommen.
Also du Heuchler, bitte. Du übler Heuchler, Kretzer, komm. Das ist doch die übelste Heuchelei, was Sie hier von sich geben. Ich finde das eine bodenlose Frechheit mal wieder.
Ich
verabschiede mich jetzt aus diesem Rat. Ich bin da nicht beteiligt. Das
ist eine Beleidigung, was Sie da gerade machen.
Meine Herren, bitte einer nach dem anderen. Herr Kretzer.
Ja, aber Sie machen es auch beleidigend. Ja. Ich werde mich verabschieden, Herr Oberbürgermeister. Ich lasse mir das hier in dieser Form nicht bieten. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
Herr Kretzer, Herr Kretzer, ich habe Sie anders verstanden. Würden Sie das bitte noch mal betonen?
Ja, ich wollte nur, weil diese Vorfälle vorgekommen sind und auch in Berlin mit der drohenden Erstürmung des Reichstages. Für mich ist das schon ein Ding, was mich umtreibt, und das hat nichts mit der AfD als solches zu tun, sondern nur mit dem politischen Klima, was sie an der Stelle schaffen. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen. Und wenn ich dann ein Heuchler bin, ja okay, ich habe halt auf die Verfassung mein Eid abgelegt. Ja, danke, Entschuldigung.
Ja, alle. Aber Herr Kretzer, einfach nochmal das Thema Sicherheit von kommunalen Beamten, von kommunalen Repräsentanten und damit auch von Mitgliedern des Stadtrates ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht mit Sicherheitsmaßnahmen, die wir immer treffen, ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Aber es ist kein Spezifikum der Fraktion, die Sie hier genannt haben, sondern wir haben immer mehr Menschen, die Probleme haben im Leben und die sich durch Gewaltäußerungen dann nach vorne bringen. Und deshalb danke für den Hinweis. Und dann gehe ich weiter zu Frau Hermanns. Frau Hermanns.
Hallo, hören Sie mich?
Ich kann Hallo? Sie sehen und ich kann Sie hören, Frau Hermanns.
Ah, das ist schön. Hallo, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand. Ich habe tatsächlich eine Frage, und zwar, wir sind ja mittlerweile Großstadt und da ist anzunehmen, dass eigentlich immer irgendwas zu tun ist, das auch relevante Themen der unteren Naturschutz beschreibt, zumal wir ja schon auch zum Stadtrat bin, die letzten 2 Jahre nochmal sehr hart daran gearbeitet haben, die Lebenswelt ökologischer und artenreicher zu gestalten. Dazu haben wir ja auch immer wieder mal die Frage, wo wir neuen Wohnraum schaffen und in welchem Maße wir damit auch in die Natur eingreifen dürfen. Dann haben wir aktuell den Naturerbe-Entwicklungsplan für den Natalser Wald anstehen und leider jetzt wirklich lange keine Beirats. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie Sie mit der Besetzung der unteren Naturschutzbehörde umwollen. Die Personalbesetzung war ja eigentlich noch nie wirklich gut und momentan ist es ja so, dass die Stelle ja auch jetzt schon seit ein paar Monaten ausgefallen ist. Und ehrlich gesagt löst das in so ein bisschen das Gefühl aus, dass der Naturschutz echt nicht so ganz ernst genommen wird. Und ich glaube auch, dass wir den Naturschutzvertretern damit auch in letzter Zeit echt ordentlich vor den Kopf stoßen. Ja, also ich würde mich freuen, wenn wir auch nochmal eine Beiratssitzung hätten.
Ja, vielleicht, Herr Ludwig kann das sehr viel besser als ich beantworten. Es ist ja ein ganzes Sachgebiet. In diesem Sachgebiet ist tatsächlich der Erfahrenste krank geworden. Das kann passieren. Das ist seit 5 Tagen die Situation. Ich denke, Herr Ludwig hat transparent gemacht. Und ansonsten bei der Personalausstattung im Vergleich zu anderen Stadtverwaltungen sind wir bezogen auf die Anteile Personal aus Sicht des Landesrechnungshofs ausreichend ausgestattet. Es geht jetzt darum, zu gucken, wie eine Vertretungsregelung möglich ist. Ich selber achte bei mir im Dezernat immer drauf, wenn man solche Spezialisten hat, solche kompetenten Spezialisten, dass einer nicht ein Thema alleine macht, sondern dass man das vielleicht verteilt auf 2 Menschen. Das hat nämlich den Vorteil, jeder braucht mal Urlaub und jeder hat auch mal einen Schnupfen, dass dann die Vertretungsregelung möglich ist. Aber historisch betrachtet ist hier jemand, der einen super guten Job macht, der jetzt einfach mal krank ist. Herr Ludwig.
Das haben wir deshalb auch im Stadtvorstand schon zum Thema gemacht, das haben wir angesprochen. Wir führen diese Gespräche mit dem zuständigen Organisationsamt, um das Ganze zu lösen. Und ich vor allem wünsche ich eins dem erkrankten Mitarbeiter, dass es ihm bald wieder besser geht. Das läge mir sehr, 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 sehr am Herzen. Wir gucken, wie wir das auffangen. Ihr Punkt ist berechtigt. Ich wünsche mir auch, dass wir mit dem Naturschutzbeirat möglichst bald eine Sitzung machen.
Ich denke, damit hat Herr Ludwig Ihre Frage beantwortet. Dann.
Ja.
Prima.
Ich würde tatsächlich noch nachfragen. Weil, also bei mir ist nämlich auch eben ein bisschen weg. Und zwar, der Grillpakt ist natürlich schwierig. Mit einer Stelle. Jetzt habe ich Sie dazu verstanden, dass Sie deswegen eigentlich dafür zusätzlich zu besetzen.
Frau Hermanns, wir können Sie ganz, ganz schwer verstehen. Probieren Sie es nochmal. Wir haben Ihren Wortbeitrag hier im Rathaus nicht verstehen können. Herr Ludwig bietet an.
Okay, ist es jetzt besser? Ich habe die Kamera ausgemacht.
Jetzt ist besser, Frau Hermanns.
Ah ja. Ja, meine Verbindung war eben auch ein bisschen weg, deswegen habe ich Sie nicht so ganz verstanden. Aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass Sie ja selber ausgeführt haben, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn die Stelle nur mit einer Person besetzt ist. Und diese Person aber mal krank ist oder vielleicht auch in Urlaub fahren will, dass es dann natürlich immer zwischendurch zu Ausfällen kommen kann. Dann wäre ja die logische Konsequenz, dass wir dem Herrn Ammel noch eine weitere Person als Kollegen oder Kollegin zur Verfügung stellen würden.
Wir kriegen, weil die Personalkapazität gerechnet ist, keine weitere Stelle genehmigt. Und deshalb haben Sie den zweiten Teil meiner Ausführung, möchte ich wiederholen. Es geht darum, die Aufgaben tatsächlich auf mehrere Schultern zu verteilen. Das Sachgebiet besteht ja aus mehr Mitarbeitern. Dadurch, dass aber Herr Ammel so ein Toller ist, hat sich immer mehr auf ihn konzentriert. Und jetzt müssen wir die Aufgaben wieder breiter verteilen. Wir hatten ja vorhin bei den Ortsbeiräten auch die Situation, wenn ein einziger Mitarbeiter eben nur diese Kompetenz hat. Jeder braucht mal Urlaub, jeder kann mal krank werden und deshalb müssen wir überall dort, wo wir nur einen Mitarbeiter haben, die Aufgaben breiter verteilen. Das ist die Aufgabe, wo Herr Lüttig und ich im Moment auch in guten Gesprächen sind und deshalb, das ist die Erläuterung. Dann habe ich eine Wortmeldung von Herrn Johann.
Ja, vielen Dank. Ich habe eigentlich nur eine kurze Nachfrage. In der letzten Sitzung im April hatten wir darüber gesprochen. Also wir hatten einen Antrag gestellt wegen dem Ex-Haus und der wurde dann in den Ausschuss verwiesen. Und da sollte eine gemeinsame Ausschusssitzung zwischen 1902 und 1904 stattfinden wegen dem Gebäude des Ex-Hauses, vor allen Dingen wegen dem Gebäude des Ex-Hauses. Und da ist bis jetzt noch nichts gekommen. Da wollte ich einfach mal nachhören, wie denn da die breiteren Planungen sind seitens der zuständigen Dezernenten.
Ich frage direkt Frau Gabes, die ja hier die Federführung hat. Frau Gabes?
Ja, wir haben ja jetzt erstmal für die Jugendlichen beschlossen, dass wir den Schießgraben herrichten, um die Aufgaben, die der Träger Ex-Haus früher wahrgenommen hat, dort in eine Örtlichkeit zu geben und dass die dort ausgeführt werden können. Wir haben eine Arbeitsliste beschlossen, da ist der Schießgraben drauf. Wenn wir das Gebäude Ex-Haus anfassen, denke ich, muss der Stadtrat auch zustimmen. Alleine die HO Bau, so wie ich Herrn Ludwig auch verstanden habe, und wir haben uns darüber sehr häufig ausgetauscht, erfordert das schon eine erhebliche Summe, um einfach diese HO Bau erstellen zu können. Und das muss man wirklich in Ruhe auch nochmal ansehen. Im Augenblick haben wir ja Lösungsmöglichkeiten, die wir umsetzen können. Und langfristig müssen wir dann in den Ausschüssen auch nochmal diskutieren, wie weit wir das Ex-Haus, das Gebäude dann auch wieder ertüchtigen und ob wir uns das bei unserer finanziellen Lage auch erlauben können.
Ja, eine Nachfrage dazu bitte.
Ja, gerne.
Ja, also ist jetzt ein bisschen, es geht ja um das Gebäude. Es geht ja jetzt nicht um irgendeinen Verein, um den Schießgraben, um Jugendkultur, sondern es geht insbesondere jetzt tatsächlich um den Zustand des Gebäudes und wie wir da jetzt weiter vorgehen. Und deswegen hatten wir damals tatsächlich einen Stadtratsbeschluss dazu, dass wir in einem gemeinsamen Ausschuss zwischen Dezernat 2 und Dezernat 4 über die Zukunft des Gebäudes nochmal sprechen. Und dieser Beschluss wurde im April gefasst und deswegen muss da ja auch diese gemeinsame Sitzung auch irgendwann mal stattfinden. Und deswegen stelle ich hier die Nachfrage. Das war jetzt ein bisschen, hörte sich ein bisschen nach Ausweichen an. Danke.
Frau Gabes, nochmal.
Wir werden das nach den Sommerferien nochmal aufnehmen. Das haben wir durchaus auch noch auf der Agenda stehen. Und das müssen wir dann nur nochmal koordinieren, wie wir das dann mit den Ausschüssen auch zusammenbringen.
Herr Johann, ich denke, das war jetzt die gewünschte Antwort. Richtig?
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Gerne. Jetzt habe ich noch Wortmeldungen von Frau Dr. Tressel, von Herrn Kretzer und von Herrn Seidel. Aber zuerst Frau Dr. Tressel.
Ich hoffe, Sie können mich jetzt hören.
Sehr gut, Frau Dr. Tressel.
Ja, danke. Ich habe eine Frage an Frau Gabes. Und zwar gibt es ja derzeit wieder die Diskussion um die Frage Luftfilter in den Schulklassen, ja oder nein. Und im Moment ist es ja so, dass sich viele Eltern, aber auch Virologen und Physiker darüber Gedanken machen, ob die Luftfilteranlagen oder der Einbau von Luftfiltern in den Schulklassen, mindestens Klasse 1 bis 6, erfolgen sollte, um eine zusätzliche Gewährleistung zu haben, dass auch nach den Sommerferien und dann mit Blick auf den Herbst oder auch den Winter Präsenzunterricht neben Maskentragung, Hygienevorschriften stattfinden kann. Meine Frage wäre jetzt, gibt es innerhalb von Trier, insbesondere Grundschulen oder auch bei den weiterführenden Schulen, die unteren Schulklassen, gibt es diese Diskussion auch? Sind die Fragen an Sie herangetreten worden oder ist es wieder rein nur eine Sache zwischen Schule und ADD und dann Ministerium? Denn es wurde auch gesagt, dass es jetzt zusätzliche Finanzmittel gibt, nicht nur vom Bund, sondern auch, dass die Länder, und dazu gehört auch Rheinland-Pfalz, die Mittel aufstocken möchten. Aber die Schulen müssten sich quasi beim Schulamt melden, damit überhaupt was gemacht werden kann.
Wir haben in den Schulen für alle Klassen, die wir nicht ordnungsgemäß lüften können, mobile Lüftungsgeräte angeschafft. Wir haben in allen Schulklassen, das sind über, also fast 1000, haben wir diese Ampeln angeschafft, die eben anzeigen, wie der CO2-Gehalt in der Klasse ist und die dann auf grün, dann ist alles in Ordnung, dann gelb und rot springen. Und das wird als sehr angenehm empfunden, die machen keinen Krach. Dann kann man auch sehen, wenn man Unterricht hält, wenn man vielleicht vertieft ist, dass es jetzt wieder nötig ist, die Klassen auch zu lüften. Dann haben wir uns mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt und nochmal nachgefragt, was von dort auch geraten wird. Und das probate Mittel ist immer noch Lüften. Für Schulklassen, wo das eben nicht gut geht, haben wir ja Ersatz beschafft. Maskenabstand. Es gibt tatsächlich ein neues Förderprogramm. Das würde aber bedeuten, dass wir stationäre Lüftungsanlagen fördern könnten damit. Heute habe ich noch mal ein Statement vom Elternbeirat, Landeselternbeirat gelesen, dass er auch sagt, das Programm ist zu kurzfristig, jetzt unsere jetzige Einstellung, weil wir müssten es beantragen. Die Antragstellung ist relativ einfach, aber der Umsatz, den kann man ja nicht innerhalb, in den Ferien muss es dann ja auch gemacht werden. Das ist wirklich eine Herausforderung und da bestehen erhebliche Zweifel von nicht nur mir, sondern auch von anderen Stellen, dass das in dieser kurzfristigen Zeit auch umgesetzt werden kann. Morgen wird das Kabinett zusammentreten, unserer Landesregierung, und die werden auch darüber noch einmal beraten. Und wir werden dann von der Landesregierung auch noch mal ein klares Statement bekommen. Letzte Woche war ich auf der Vorstandssitzung der Städtebund Rheinland-Pfalz. Da hat man sich auch ganz klar so positioniert, dass wir von der Regierung auch erwarten, dass wir hier klare Handlungsanweisungen bekommen. Also wir haben eine ganze Menge schon in Trier gemacht. Wir sind auch willens, weiterhin da zu investieren, wenn es erforderlich ist. Aber was ich bis jetzt alles so mitbekommen habe, sind die Maßnahmen, die wir hier in Trier auch gemacht haben, schon sehr, sehr gut. Und wie gesagt, mit Maske und mit Lüften und mit Abstand sind wir da auf einem guten Weg. Und wir haben, wie gesagt, alle Klassen mit diesen Ampeln auch schon ausgestattet.
Vielen Dank, Frau Gabes. Gibt es eine Nachfrage, Frau Dr. Dressel?
Nee, ich wollte mich bedanken für für dieses Statement und die Information und darum bitten, dass wir doch nach den Sommerschulferien im Schulträgerausschuss dann auch nochmal darauf zurückkommen können und dass wir dann informiert werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Dinge dann auch wirklich nach draußen zu tragen. Dann müssten wir auch nicht immer so die Fragen stellen.
Sehr gut. Vielen Dank. Ist zugesichert von Frau Gabes. Jetzt habe ich Herrn Kretzer und Herrn Seidel. Herr Kretzer erst.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich würde gerne nochmal auf die Frage von Frau Hermanns zurückkommen und auf Ihre Antwort bezüglich der unteren Naturschutzbehörde. Sie hatten gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, meine Verbindung war auch nicht immer so gut, dass natürlich neues Personal immer unter einem Vorbehalt steht. Jetzt würde ich, ohne aus internen Sitzungen zu sprechen, sagen, gut, wenn eine Person fehlt, wird die Aufgabe gerne dann mal auf andere Ämter mit übertragen, die dann angerufen werden. Wenn aber in dem Amt auch die zweite Person, die zuständig ist, fehlt, dann wäre das natürlich schon schwierig. Zumal Sie eben in der Haushaltsrede gesagt haben, dass es Förderprogramme zum Beispiel für Forsten gibt. Wenn aber die zuständigen Leute sagen, dass sie aufgrund der Personalknappheit nicht in der Lage sind, Förderanträge zu stellen, ist das schon schwierig. Und von daher meine Frage, würden Sie das dann nochmal in den internen Beratungen näher betrachten, damit auch dem Verfassungsgerichtsurteil des Klimaschutzes nachgegangen wird und damit wir auch in Zukunft unseren Aufgaben, die uns die Verfassung hier stellt, gerecht werden können? Vielen Dank, Herr Ober.
Sehr geehrter Herr Kretzer, die einfachste Antwort, die man sich machen kann, wäre, selbstverständlich stellen wir noch mal jemanden ein. Die Realität ist, es gibt ein ganzes Sachgebiet und wir stellen fest, Herr Ludwig, Frau Gabes und ich, dass sich, weil manche Menschen wirklich einen tollen Job machen, dann die Aufgaben bei jemandem ballen. In diesem Sachgebiet kann man aber die Aufgaben so verteilen, damit, wenn jemand mal krank wird, wenn jemand mal einen Urlaub hat, tatsächlich die Aufgaben geteilt werden. Und das ist eine Führungsaufgabe. Wenn diese Führungsaufgabe geleistet wird, dann sind wir nicht so abhängig. Wir haben, obwohl wir eine große Stadtverwaltung sind, überall solche Schlüsselpositionen. Und Herr Kretzer, Sie kennen vielleicht noch die Diskussion im Bereich Fachverfahren, im IT, dass wir Fachverfahren eingekauft haben in der Vergangenheit. Und es gibt tatsächlich nur einen Mitarbeiter auf einer halben Stelle, einen Mitarbeitenden, der dieses Fachverfahren bedienen kann. Das geht so nicht. Und deshalb erste Stufe ist jetzt tatsächlich durchzugehen und die Aufgaben breiter zu verteilen. Das heißt, sich nicht so abhängig zu machen. Und wenn dann im zweiten Schritt festgestellt wird, im Rahmen der Arbeitsmengen, die dort erforderlich sind, dann kommt der nächste Schritt zu sagen, dann beantragen wir auch eine Stelle. Aber so ist die Reihenfolge und wir haben da mehrere Positionen, wo wir alles auf eine Person fokussieren. Das vielleicht nochmal umfassendere Antwort, ja? Prima. Dann habe ich jetzt noch Herrn Seidel.
Ja, Herr Oberbürgermeister, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Ich wollte mal ganz kurz auf die kürzlich verteilte Broschüre eingehen zum Rückblick der Wirtschaftsförderung für das Jahr 2020. Zum einen habe ich das als ein sehr, sehr aktives Jahr der Wirtschaftsförderung wahrgenommen. Ich glaube, die Frau Luxem als Amtsleiterin und ihr Team haben wirklich eine ganz, ganz hervorragende Arbeit in einem durch die Pandemie sehr, sehr schwierigen Jahr gemacht. Immer versucht, tolle Veranstaltungsformate trotzdem aufzubauen und durchzuziehen. Hackathons zum Thema Health, zum Thema Mobilität, Go Digital und dergleichen. Also viel im Bereich der Digitalisierung, viel im Bereich der Startup-Förderung vorangebracht und quasi ein ganz neues Kapitel der Wirtschaftsförderung geschrieben. Dafür wollte ich mich zum einen mal ganz, ganz herzlich bedanken, weil ich glaube, dass kann man nicht genug betonen, was für gute Arbeit da geleistet wurde und auch wie wichtig das ist für unsere Standortpolitik, dass wir Trier als älteste Stadt auch im Bereich der Digitalisierung auch als sehr, sehr moderne Stadt rüberbringen und darstellen. Und ich glaube, dass da auch die Broschüre ihre Wirkung zeigt, dass man das nochmal festhält und da nach vorne bringt. Die Frage, die so ein bisschen jetzt in die Richtung trotzdem aufdrängt, ist natürlich, diese Startup-Kultur ist natürlich auch, oder Szene ist ja auch eine, die ja so ein bisschen natürlich auch das Scheitern und das ja so eine besondere Umgang mit Fehlern und Fehlerkultur haben. Wir wissen ganz genau, bei Investoren, die sagen, okay, ich investiere in 10 Startups und eins davon wird nachher der Renner und 10 bleiben einfach irgendwo auf der Strecke. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, oder die Nachfrage, wir sind mit großen Erwartungen auch in das Thema Digital Hub gestartet. Nun nimmt das jetzt in dieser Broschüre keinen so großen Raum ein und ist es ja an den Herrn Professor Block an der Universität, den ich persönlich sehr, sehr schätze, gegangen. Ist es wirklich ein Thema, was an der Universität am besten aufgehoben ist, oder sollten wir dieses Thema Digital Hub nicht lieber in der Wirtschaftsförderung belassen oder in der Obhut der Wirtschaftsförderung belassen? Weil, wie gesagt, also ich glaube, man muss einfach darüber reden, was vielleicht nicht optimal gelaufen ist, aber grundsätzlich haben die wirklich hervorragenden Job gemacht.
Vielen Dank erstmal für diese positive Rückmeldung. Und Frau Luxem hat ja im letzten Steuerungsausschuss, der ja auch unser Wirtschaftsausschuss, dargestellt, es gab eine Weichenstellung. Ich hatte einen Stadtratsbeschluss, dass wir 2 Jahre bei der Finanzierung in Vorleistung gehen und wir haben dafür auch aus Mainz Mittel bekommen. Vor Ablauf der 2 Jahre war jetzt die Entscheidung, gehen wir Richtung Wirtschaft, und das hat ja Frau Luxem auch dargestellt. Und natürlich hatten wir so die Idee, wie Mainz 150 Unterstützer aus der Wirtschaft zu finden. Aber ich bin sehr dankbar, IHK, HWK, VTU, die haben uns unterstützt. Aber offensichtlich bei der Struktur der Wirtschaft in Trier ist es uns nicht gelungen, dort tatsächlich ähnliche Strukturen wie in Mainz oder in Karlsruhe oder Aachen aufzubauen. Deshalb kam das Angebot, und es ist wichtig, Universität und Hochschule arbeiten zusammen mit Herrn Block, dass wir das, was wir aufgebaut haben, jetzt erstmal mit dem Schwerpunkt Übergang aus dem Studium, also in die Wirtschaft machen, unter Federführung der beiden Hochschulen. Das hat auch den Vorteil, dass wir dort eine Existenzgründungsberatung haben. Und das Zweite ist, der große Vorteil, darf ich sagen, wir sind hier im Bereich der freiwilligen Leistung, dass die beiden Hochschulen jetzt auch die Finanzierung komplett übernehmen. Und damit haben wir eine Perspektive. Und dann sind wir wieder beim gleichen Vorgehen, Herr Seidel. Ich möchte das, was wir aufgebaut haben, keinesfalls, dass es nicht weitergeht. Und damit haben wir eine Perspektive. Da brauche ich aber weiterhin Unterstützung, um Herrn Block und die Weiterentwicklung dieses Digital Hubs mit ihm zusammen nach vorne zu treiben. Und da ist auch Frau Luxem weiterhin tätig. Das vielleicht in ganz kurzer Form.
Herzlichen Dank. Vielen Dank.
Gerne. Danke für Ihre Nachfrage. Dann habe ich jetzt keine mündlichen Nachfragen mehr und würde jetzt schließen die öffentliche Sitzung und bitte Sie wie immer sicher, das heißt dafür Sorge zu tragen, dass in der nicht öffentlichen Sitzung nur Sie anwesend sind, um die Vertraulichkeit zu gewährleisten. Und auch hier im Ratssaal schließen wir symbolisch die Türen.